Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu der bereits vierten Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben. Und ich möchte noch einmal für die, die vielleicht heute zum ersten Mal hier sind, aber auch für die, die schon bei allen drei Veranstaltungen hier waren, noch einmal den roten Faden kurz nachzeichnen. Es gab ja in dieser Reihe einen Schwerpunkt zum Thema, wie kann man mit Belastungen besser umgehen, wie kann man Belastungen erkennen und verändern. Und wir haben begonnen mit einem allgemeinen Vortrag über Stress mit Primar Albert Link. Und eine wichtige Erkenntnis dieses Vortrags war, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen akutem und chronischem Stress. Akut, das heißt Belastungen, Notsituationen, Herausforderungen, die nur kurzfristig bestehen, zeitlich begrenzt und dann wieder vorbeigehen. Für die ist unser Körper allerbestens ausgestattet, die können wir gut bewältigen. Wenn aber die Belastung, wenn die Notsituation, die Herausforderung, die Bedrohung andauert, wenn sie nicht mehr aufhört, wenn sie chronisch wird, dann kippt unser Stressmechanismus und macht uns krank. Stress haben wir verstanden ganz allgemein als ein Ungleichgewicht zwischen den Belastungen, den Anforderungen, den Bedrohungen auf der einen Seite und den Möglichkeiten, die wir persönlich haben, um diese Belastungen, diese Anforderungen, diese Bedrohungen zu meistern. Ein wichtiger Appell war es, die Stressschädigung, also die Schädigung durch chronischen Stress, so muss man genauer sagen, frühzeitig zu erkennen und ernst zu nehmen, die Körpersignale ernst zu nehmen, Schlafstörungen zum Beispiel nicht mehr abschalten können, Gefühle von Angst und Ängstlichkeit, Herzrasen, oft ein Geräusch im Ohr, Pfeifen oder Brummen oder irgendetwas, das sich da plötzlich einnistet. Augenbeschwerden können das sein, Gefühle von Schwäche, Schwindel, Schweißausbrüche, Magen-Darm-Geschichten, Durchfall, Übelkeit. Es wäre wichtig, diese körperlichen Signale ernst zu nehmen und frühzeitig gegenzusteuern. Im zweiten Vortrag hat dann Primar Reinhard Haller über das Burnout gesprochen. Das Burnout ist eigentlich eine gesunde Reaktion auf eine sehr lang andauernde Überforderung. Der Körper zieht hier gleichsam die Notbremse. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das Burnout nicht von heute auf morgen kommt, sondern eine lange Entwicklung ist. Es ist der Endpunkt einer langen Entwicklung. Und Burnout hat auch nicht nur eine Ursache, sondern in der Regel mehrere Ursachen. Zuerst fallen natürlich ins Auge die äußeren Ursachen, der äußere Druck, die äußere Belastung, die meistens mit der Arbeit, mit dem Arbeitsplatz verbunden ist, also der Zeitdruck, der durch die rasante Beschleunigung in den letzten Jahren zustande gekommen ist, die Konkurrenz, die Krisenstimmung, das Mobbing, die niedrigen Löhne, Stichwort Working Poor, obwohl man voll arbeitet, hat man nicht genug zum Leben, keine Anerkennung oder fehlende Anerkennung. Das sind äußere Stressoren. Reinhard Haller war es dann aber auch sehr wichtig, auf innere Stressoren, auf emotionale Faktoren hinzuweisen, also auf Belastungen, die von innen kommen und die wir in der Regel nicht so leicht wahrnehmen. Das sind zum Beispiel, wenn man hochempfindlich, sehr sensibel ist. Das ist auf der einen Seite schon ganz schön, aber wenn man so hochsensibel ist und so eine dünne Haut hat, ist das auch eine enorme dauernde Belastung. Ein innerer Stressor ist auch ein schwaches Selbstwertgefühl oder ein labiles Selbstwertgefühl. damit ist ja ganz viel verbunden, dass man zum Beispiel nicht Nein sagen kann oder dass man glaubt, ich bin nur Rapper, wenn ich viel schaffe, wenn ich eine hohe Leistung erbringe. Oder ein innerer Stressor ist, wenn man sich ängstigt, wenn man sich Sorgen macht. Und ein ganz starker innerer Stressor, über den man natürlich nicht so gern spricht, das sind Beziehungsprobleme in der Partnerschaft, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit den Kindern und auch am Arbeitsplatz. Und damit sind wir schon beim dritten Vortrag von Dr. Heidi Gassner-Prim. Sie hat dann noch speziell beleuchtet, was für Frauen spezifische Belastungen, spezifische Stressoren sind. Das sind jetzt also viele dieser inneren, dieser emotionalen, die ich erwähnt habe. Aber dann auch einfach die Mehrbelastung, die berufliche Belastung verbunden mit der Belastung zu Hause, zum Beispiel wenn die alten Eltern krank sind und pflegebedürftig sind. Heidi Gassner-Prim hat vor allem auch hingewiesen auf Perfektionismus, Ehrgeiz und Ungeduld, die meist noch kombiniert sind mit dem Harmoniebedürfnis, mit dem Wunsch, geliebt zu werden. Sie hat vielleicht, erinnern Sie sich noch, diese Geschichte vom Männerkaufhaus erzählt, also von den hohen Erwartungen an sich und an andere. Und es war ihr auch wichtig, noch hinzuweisen auf biologische Ursachen, auf Hormone, die die Persönlichkeit der Frau auch in einem anderen Sinne beeinflussen, als das bei Männern der Fall ist. Heute zum Schluss dieser ersten Veranstaltungsreihe geht es um das Thema Energie. Burnout kann man ja verstehen als Endstufe, als Zustand der Energielosigkeit, als Zustand der völligen Erschöpfung auf allen Ebenen, körperlich, seelisch, geistig. Der Körper ist müde, die Gedanken sind müde, die Gefühle sind müde, das Feuer ist erloschen, der Akku ist leer. Das heißt, die Energie, die Lebensenergie ist verschwindend gering im roten Bereich. Erst diese Woche habe ich auf einer Tagung die Frage gehört, was unterscheidet denn einen toten Körper von einem lebenden Körper? Offenbar die Tatsache, dass etwas nicht mehr in diesem Körper drinnen ist, das vorher da war, nämlich die Energie ist verschwunden. Und drum ist der Körper tot. Energie ist somit etwas ganz Zentrales, ist die Voraussetzung von Leben, die Voraussetzung von Lebendigsein. Und es ist deshalb wichtig, den eigenen Energiehaushalt zu kennen, vor allem zu wissen, was raubt uns Energie, wo rinnt sie weg, oft unbemerkt. Es genügt ein kleines Loch im Fass, aber wenn das Loch da ist und es dauernd rauströpfelt, ist es plötzlich auch leer. Und vor allem geht es natürlich auch um die Frage, wie wir Energie erhalten und gewinnen können. Ich habe Ihnen das letzte Mal dieses Buch von Miriam Meckel kurz vorgestellt, Brief an mein Leben, Erfahrungen mit einem Burnout, eine sehr erfolgreiche Frau, die 15 Jahre lang durch die Welt gerast ist, bis sie zusammengebrochen ist und dann 4 Wochen in einer psychosomatischen Klinik im Allgäu verbracht hat. Und sie schreibt auch zum Thema Energie: Ich soll und möchte mich hier, also in der Klinik, mit mir selbst beschäftigen, die Dinge aufspüren, die mir selbst im Weg stehen, die mich blockieren und krank machen. Ich soll und möchte zur Ruhe kommen und neue Energie aufbauen, einfach gesund werden. Diese Themen, Dinge aufspüren, die uns selbst im Weg stehen, die uns blockieren und krank machen, und wie man Energie aufbauen kann. Diese Themen beschäftigen die Ärztin Dr. Ulrike Banis seit bald 2 Jahrzehnten. Sie ist die Expertin, die uns heute helfen wird, diese wichtigen Fragen nach der Energie zu klären, zu präzisieren und Antworten zu geben auf dem Hintergrund ihrer langjährigen persönlichen und ärztlichen Erfahrung. Ulrike Barnis hat Ende der 70er Jahre in Berlin Medizin studiert. Sie hat magna cum laude promoviert mit Auszeichnung. Sie hat dann 5 Jahre lang sich den Fächern Chirurgie und Gynäkologie gewidmet, hat sich dann als Fachärztin für allgemeine Medizin niedergelassen und in der Mitte der 90er Jahre begonnen, zusammen mit ihrem Mann die psychosomatische Energetik zu entwickeln. Sie wurde Ausbildungsleiterin für psychosomatische Energetik, hat 2002 eine Privatpraxis in Bregenz eröffnet. Sie ist Konsiliarärztin in einer Burnout-Klinik, gibt Seminare zur Burnout-Prophylaxe und ist Autorin mehrerer Bücher, die Sie auch hinten auf dem Büchertisch finden und die ich Ihnen dann auch im Anschluss an den Vortrag noch vorstellen werde. Sehr geehrte Frau Dr. Barnis, liebe Ulrike, wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen.
Lieber Franz Josef, vielen herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und vor so einem großen Auditorium sprechen. Meine Damen und Herren, Sie begrüße ich natürlich auch sehr herzlich zu diesem Vortrag, dessen Thema lautet, wenn ich jetzt mit der Technik klarkäme, wäre das prima. Das ist immer so schön, Ulrike und die Technik, zwei Welten begegnen sich. Dann machen wir das doch anders. Der Vortrag geht über natürlich mehr Energie, wie Körper, Seele, Geist zusammenhängen. Und dabei sollten wir uns zunächst mal die Frage stellen, von welchen Faktoren hängt die Gesundheit denn überhaupt ab? Da gibt es so ein paar gängige Erklärungen. Klar, wir sollten körperlich robust sein. Wir haben eine bestimmte Konstitution ererbt. Wir haben eine bestimmte Art, wie wir uns ernähren. Wir bewegen uns oder bewegen uns etwas weniger. Und dann wirken auf uns verschiedenste Faktoren ein. Bakterien, Verletzungen, Knochenbrüche, was auch immer. Des Weiteren ist aber auch ein wichtiger Faktor für die Gesundheit, wie es denn uns seelisch geht, wie wir drauf sind, ob wir uns freuen können, ob wir gegenüber Stress mehr oder weniger belastbar sind. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor, der sowohl in der Schulmedizin als auch in der Psychotherapie vergessen wird, die dankenswerterweise der Franz aber erwähnt hat, nämlich die Energie. Unsere Lebenskraft, unsere Power, das, was uns wirklich lebendig macht. Und jetzt kann man natürlich genauso fragen, wodurch werden Menschen krank? Sie werden krank, indem sie entweder hungern müssen oder von krankmachenden Bakterien, Viren, sonstigen Dingen befallen werden, einen Unfall erleiden oder im Falle des Burnouts sich einfach erschöpft und müde fühlen. Wir werden auch krank, wenn wir dem Stress, der um uns rum ist, nicht mehr länger standhalten können, indem wir also innerlich auf diesen Stress so reagieren, dass wir ihn nicht mehr verarbeiten und auch gar nicht mehr loslassen. Und wir werden auch krank, und das nach meiner Erfahrung zu allerförderst, durch Energieblockaden, die uns nämlich unbewusst steuern, die dafür sorgen, dass wir auf bestimmte Ereignisse im Außen entweder immer wieder hochgehen wie eine Bombe oder immer wieder zusammenbrechen. Und wir beobachten dies, wenn es sich wiederholt, und sagen, komisch, was passiert denn da? Was spielt sich denn da ab hinter den Kulissen? Ich weiß genau, es ist irgendwas schief, aber ich kann es nicht greifen. Und dem möchte ich so ein bisschen auf die Spur kommen. Das wollte ich schon ganz lange. Und in den letzten 12 Jahren mache ich das intensiv Tag für Tag. Bevor wir dazu kommen, ganz geschwind nochmal so ein bisschen Wiederholung der Symptome, die wir häufig erleben, wenn wir uns ausgebrannt fühlen oder anfangen, uns schlecht zu fühlen. Wir sind müde, erschöpft, wir können nicht mehr schlafen, nicht mehr ein- oder nicht mehr durchschlafen. Wir sind viel häufiger erkältet als sonst. Das ist für mich so ein klares Signal. Oder aber wir leiden an Schmerzen, Magen-Darm-Beschwerden wurden schon erwähnt, Blutdruck, Pulsschwankungen und auch das erhöhte Cholesterin. Das ist ein Lieblingsspielzeug der Internisten. Zudem habe ich eine ganz klare Aussage für Sie parat. Ein hoher Cholesterinspiegel ist in den allermeisten Fällen eine Stressgeschichte. Und jetzt können Sie natürlich einen Cholesterinsenker in sich reintun. Das finde ich aber nicht sehr zielführend. Es ist viel besser, wenn Sie an Ihrem Stresslevel ein bisschen runterschrauben. Dann geht nämlich auch der Cholesterinspiegel runter. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen nachher im Zusammenhang mit der Leber. Dürfen sich die Leber einfach mal so als unsere Chemiefabrik schon mal merken. So, jetzt fangen wir gleich mal an mit den Dingen, die mich in meiner Praxis auch beschäftigen. Zu mir kommen nämlich Menschen und sagen, wie soll ich mich denn ernähren? Und eigentlich darf man in heutiger Zeit zum Thema Ernährung schon mal gar nichts mehr sagen, denn dann kommt man gleich in ganz verbitterte dogmatische Kämpfe hinein. Denn der eine sagt so und der andere sagt so und jeden Tag ist irgendwas Neues schick. Erst waren es die bösen Fette, dann waren es jetzt die bösen Kohlenhydrate, irgendwann werden es auch die bösen Eiweiße sein, da bin ich ganz sicher, das wird kommen. Dann gibt es Metabolic Balance und es gibt Trennkost und was weiß ich was. Ich halte es da immer mit meiner Oma, die da nämlich immer gesagt hat, versuch mal mit gesundem Menschenverstand ranzugehen. Die gute Ernährung ist eine vernünftige, ist eine, die unsere Vorfahren schon hatten und mit der sie eigentlich gut gefahren sind. Das heißt Bioprodukte, so naturbelassen wie möglich und eben auch natürliche Fette, allen voran das Leinöl und das Olivenöl. Und diejenigen, die jetzt beim Stichwort Leinöl mit der Nase rümpfen oder die sagen, das stinkt ja so furchtbar, kleiner Tipp am Rande von mir, weil ich wollte es ja lebensnah machen. Leinöl ist das allerbeste Öl, was wir haben. Sie machen aber bitte einen Trick, wenn Sie es zu sich nehmen. Einen Teelöffel oder Esslöffel Leinöl und die gleiche Menge an Milch. Und dann verquirlen Sie das Ganze, damit es emulgiert. Das wird dann einfach so eine schöne Masse. Dann geben Sie Ihren Quark dazu oder Ihren Joghurt oder Ihr Müsli oder was immer Sie wollen und verrühren das damit. Dann tun Sie Ihre Flöckchen rein und Ihr Obst und spannenderweise der Eigengeruch und Geschmack dieses Leinöls ist durchs Emulgieren vollkommen weg. Und dann können Sie es genießen. Okay, der kleine Tipp kostet nichts extra, gerade so. Dann natürlich Obst und Gemüse ist ganz klar in größeren Mengen. Ich plädiere auch unbedingt für einen Wein, Rotwein vor allem, der nämlich sehr schöne Antioxidantien enthält, Radikalenfänger. Aber wie bei allen anderen Dingen im Leben auch, die Dosis macht das Gift. Wenn wir zu viel davon nehmen, dann ist es halt nicht mehr so toll, aber so die richtige Menge, die darf sein. Und bei Frauen liegt diese richtige Menge je nach Körpergröße und Gewicht zwischen einem Achtel und einem Viertel Rotwein. Die Männer dürfen ein bisschen mehr, die haben es besser. Die haben nämlich sehr viel mehr alkoholabbauende Enzyme in sich drin, was aber dann bei vielen Männern auch dazu führt, dass sie es dann halt gerne mal ein bisschen übertreiben. Zum Süßen sollten wir das nehmen, was die Natur uns anbietet, heißt also mal überwiegend Honig, auch Agavensaft, Birnendicksaft, der heißt Birnel in der Schweiz, Stevia, sowas ist prima und dann alles an Gewürzen, was der liebe Gott hat wachsen lassen. Es gibt ja auch so einen Satz, der heißt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilungsmittel sein und macht aus euren Heilmitteln eben auch Nahrungsmittel. Deswegen Knoblauch und Zwiebel, unsere natürlichen Antibiotika und die ganzen exotischen Gewürze, Chili, Kurkuma, Curry, kräftig dazu. Das ist sehr gesund, um unserem Körper beim Entgiften zu helfen. Und der nächste Punkt, die nächste große Säule, auf der die Gesundheit fußt, ist die Bewegung. Wer von Ihnen hat beim Stichwort Bewegung immer so gleich das Gefühl, oh weia, nee, nicht schon wieder so eine Muckibude, nicht ins Sportstudio um mich quälen müssen. Also mir geht's so, ich mag mich da nicht gerne quälen. Deswegen einfache Regel, 30 Minuten täglich die Gehwerkzeuge benutzen. An 6 Tagen in der Woche, wieder liebe Gott, am 7. Tag ruhte er. Also 6 Tage lang was tun, am 7. Tag darf man dann durchaus mal nichts tun. Das ist prima, auf dem Sofa liegen. Es reicht völlig, wenn Sie Treppen steigen oder spazieren gehen oder schwimmen oder joggen oder tanzen oder nur mal eine Busstation früher aussteigen auf dem Weg zur Arbeit und den Rest vollends laufen. Es muss also nicht irgendwas an Kraftakt sein. Macht doch Spaß, oder? Kann man einbauen in sein Leben. Der Burnout, die Depression und auch die Ängste, die sind alle relativ nah verwandt. Und die gehen halt nicht nur einher mit körperlichen Beschwerden und Symptomen, sondern eben auch mit jeder Menge seelischer Schieflagen. Als da wäre ein Grundgefühl von, es ärgert mich alles. Oder es frustet mich alles. Oder ich habe nur noch Angst. Oder es ist mir alles so gleichgültig. Sind alles so Grundgefühle, die nicht besonders lustig sind. Auch die innere Leere, die Vergesslichkeit und die Verspannungen gehören hierher. Und durchaus nicht alle Menschen, die zu mir kommen und sagen, Hilfe, ich befürchte, ich kriege einen Alzheimer, die haben auch wirklich einen Alzheimer. Die haben sehr häufig ganz andere Dinge, als da wäre eine Angst, die sie kopflos macht. Oder einen Energiemangel, der dazu beiträgt, dass die Energie schon gar nicht mehr bis hoch ins Gehirn kommen kann, wo wir dann in unserem Gedächtnis Sachen ablegen könnten. Die Ängste sind ein spezielles Thema. Ich habe jetzt gerade dieser Tage ein Memorandum bekommen von verschiedensten Klinikchefs in Deutschland, die gesagt haben, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgeschäden von Ängsten, Depressionen und Burnout sind so langsam aber sicher nicht mehr beherrschbar. Das ist nicht mehr finanzierbar, das ist nicht mehr machbar. Und die haben dringend angeraten zu einer gesellschaftlichen Diskussion darüber. Und da würde ich mich nur zu gerne einschalten in diese Diskussion, weil ich habe das Gefühl, ich könnte was offerieren, seit den letzten 12 Jahren, was in Richtung Lösung geht. Die Ängste sind es, die im Körper den Stress machen. Und Stress ist einfach nicht das im Außen. Im Außen haben wir die Situation, in der wir uns befinden, die entweder sehr lustig ist oder etwas weniger lustvoll. Die Angst sorgt aber dafür, dass wir in unserem Körper den Stress umbauen ins Stresshormon Adrenalin. Und das Adrenalin, wer hat davon schon mal gehört? Ja, viele. Okay. Stresshormon Adrenalin macht dann die ganzen unangenehmen körperlichen Erscheinungen. Wie Herzrasen, Schlaflosigkeit, Durchfall und. Die Angst wird aber auch völlig unbewusst in unserem Zellgedächtnis gespeichert. Und dann kann es uns passieren, dass ein klitzekleines Ereignis im Außen eine riesengroße Angst in uns auslöst. Und wir können uns überhaupt nicht mehr erinnern, warum das so ist. Wir haben keine Ahnung, warum wir plötzlich ausflippen, eine Panikattacke bekommen, Herzrasen kriegen, schwitzen wie verrückt oder ständig aufs Klo rennen müssen. Das nennt man die Spirale der Angst. Und weil sich die Angst ja so häufig hinter einem Körpersymptom versteckt, einem Herzrasen zum Beispiel, dann werden die Menschen nicht auf ihre Angst behandelt, sondern schickt sie zum Internisten. Was sagt der Internist? Organisch, alles okay. Dann gehen die zurück nach Hause und sagen, ich bin doch nicht verrückt, ich habe doch nicht irgendein Ding an der Waffel, mir fehlt doch was. Aber halt nichts Organisches. Der Volksmund hat hervorragende Sätze, die mir in meiner Arbeit in der Praxis Tag für Tag weiterhelfen. Der Volksmund sagt nämlich, Angst macht eng. Das steckt im Wort ja auch schon drin. Angustus, die Enge. Es macht also zu, überall. In der Muskulatur, in den Blutgefäßen, wo auch immer. Und Angst macht kopflos. Dann rennen wir rum, wie das sprichwörtliche Huhn ohne Kopf. Ja? Und können uns nicht mehr erinnern, wo habe ich jetzt meinen Schlüssel hingelegt. Mir geht es immer so, ich werde dann kopflos, wenn ich mir zu viel auflade. Wenn zu viel gleichzeitig zu passieren hat. Dann wird es schwierig und dann weiß ich genau, okay, Ulrike, 2 Gänge runterschalten, dann geht's wieder. Die Angst geht uns aber auch an die Nieren. Region, bitteschön. Nicht nur die Niere als Organ, sondern auch ins Kreuz. Sie sitzt uns im Nacken, sie sitzt uns in der Lendenwirbelsäule und ganz viele Menschen, die Bandscheibenvorfälle haben, entweder in der Halswirbelsäule oder der Lendenwirbelsäule, die haben davor sehr lange sehr viel inneren Stress gehabt. Die Depression ist das zweite große Thema und die ist dadurch gekennzeichnet, dass wir so ein Grundgefühl haben von, auweia, schon am Morgen, den Tag heute, den packe ich nicht. Wir wachen in der Depression extrem früh auf, teilweise mitten in der Nacht, so zwischen 2 und 3 Uhr. Laut der chinesischen Organuhr ist das wieder die Zeit der Leber. Also die Leber hat eine ganz große Rolle in diesem ganzen Komplex von Erkrankungen. Und wir fühlen uns in der Depression einfach müde, leer, ausgelaugt. Aber nicht nur das. Wir haben einfach keinen Mumm mehr. Keine Willenskraft mehr. Wir haben so das Gefühl, ach Gott, warum soll ich denn überhaupt aufstehen? Warum soll ich mich anziehen? Warum soll ich mich waschen? Warum soll ich mir was kochen? Es ist alles so, bäh. Ja, das ist das Grundgefühl. Der Mangel an Freude ist ein ganz großes Kriterium der Depression. Das heißt, wenn Sie Menschen in Ihrem Umfeld kennen, denen nichts mehr Spaß macht, kein Hobby, der Beruf nicht, die Partnerschaft nicht mehr, keine Lust, keine Libido, wenn man sie aus ihrer Lethargie überhaupt nicht mehr rausreißen kann, dann brauchen die Hilfe. Denn wenn sie an nichts mehr Spaß haben, noch nicht mal am Leben als solchem, dann kommen sie auf die Schnapsidee, diesem Leben ein Ende zu setzen. Selbstmord, Gedanken, Pläne kommen dann auf. Da sollte man rechtzeitig einen Riegel schieben, denn so weit muss es nicht kommen. In der Depression haben wir auch keinen Antrieb. Es geht einfach dann nicht, dass wir uns zusammenreißen. Diese netten Empfehlungen, die sind wirklich völlig für die Katz. Das würden die Menschen gerne machen, wenn sie denn könnten, aber sie können nicht. Und wenn ein Mensch in der Depression ist, dann ist er mit seiner seelischen Energie reduziert. Und es ist kein Zufall, und das werde ich Ihnen nachher auch zeigen, dass dann die Infektanfälligkeit steigt, dass unser Abwehrsystem schwächer wird, dass wir Allergien oder Autoimmunerkrankungen entwickeln. Und es gibt den Hashimoto, die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das ist im Moment eine um sich greifende Seuche, wird bei immer mehr Frauen diagnostiziert vor allem und ist eine Erkrankung, die wieder weggehen kann. Wo die Schulmedizin aber sagt, nein, das ist chronisch, das bleibt so. Ich kann das Gegenteil belegen. Und selbst unsere Kinder leiden schon unter Depressionen. Die sagen aber nicht, ich bin depressiv, weil diese Worte kennen sie nicht. Bei denen erkennen wir dann Verhaltensauffälligkeiten wie Legasthenie, Autismus, die Rechtschreibschwäche, die Aufmerksamkeitsschwäche, all diese Dinge. Und diese schlechten Schulleistungen oder eben das Bauchweh jeden Morgen, wenn sie eigentlich in die Schule sollten, das kann ein Kennzeichen für eine Depression sein. Wenn wir uns ausgelaugt fühlen, dann hat es aber auch Auswirkungen auf das soziale Miteinander mit anderen. Dann sind uns nämlich plötzlich unsere Mitmenschen lästig. Die gehen uns auf den Keks. Alles das, was wir so an beruflichen oder auch familiären Pflichten haben, wird nur noch mit sehr wenig oder gar keiner Begeisterung mehr getan. Wir haben einen Widerwillen gegen Außenkontakte. Wir ziehen uns zurück in uns. Wir wollen eigentlich von den anderen und von der Welt schon gar nichts mehr wissen. Und wenn wir das in der Partnerschaft machen, ist das vergleichsweise unklug. Weil dann gibt es da ein Problem. Denn so haben wir ja in der Partnerschaft irgendwie nicht gewettet, dass der eine sich zurückzieht und der andere bleibt dann alleine, weil dann hätte er gleich alleine bleiben können. Ist also nicht so toll. Es gibt ein paar Hinweise, wenn es quasi 5 vor 12 ist. Der erste Hinweis ist der, wenn Sie mit Menschen reden und Sie haben das Gefühl, der ist eigentlich gar nicht richtig da, der ist nicht präsent, der ist sonst wo im Nirvana, ja, abwesend, so wie auf Wolke 7 oder 9 oder 3. Hilfe brauchen Menschen aber auch, wenn sie überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn sie von einem Aktionismus zum nächsten hetzen und nicht so sehr fürchten, wie mal zu sich zu kommen. Mit sich in Ruhe. Undenkbar für so einen Workaholic. Ja, der ist ohne seine Agenda mit 3000 Terminen ist er nicht glücklich. Ein weiteres Alarmsignal ist, wenn Sie von einem Infekt in den nächsten kippen, die kleine Laus, die hustet und Sie haben schon die Lungenentzündung hinterher, das ist dann auch nicht so prickelnd. Und ein weiteres Alarmsignal ist, wenn Sie nur noch aggressiv sind, wenn Sie also sofort mit jedem auf Konfrontation gehen, egal was der sagt, oder wenn egal was passiert, es Sie nur noch betrübt, Sie aus der niedergeschlagenen Grau-in-Grau-Stimmung überhaupt nicht mehr rauskommen, dann wird es prekär. Wenn also die Freude sich aus Ihrem Leben verabschiedet, dann brauchen wir Hilfe. Einer meiner Lieblingssätze heißt: Entspannen sollte man sich immer dann, wenn man ums Verrecken keine Zeit dafür hat. Weil sich entspannen können im Urlaub, wenn nichts los ist, das kann jeder Dumme. Aber mittendrin, wenn es so richtig brennt, sich dann innerlich zu entspannen und zu sagen, jetzt ist aber gerade mal gut. Das ist die hohe Kunst. Denn darum geht's ja, dass wir uns im Alltag bewähren. Und dass wir nicht uns immer wieder aus dem Alltag rausnehmen müssen, weil wir den Alltag nicht mehr verschnappen. Das kann es nicht sein. So. Jetzt möchte ich Ihnen was über Energie erzählen. Weil Energie beschäftigt mich seit 12 Jahren. Jeden Tag. Die Lebensenergie, die ist nämlich diejenige, die sowohl den Körper als auch die Seele steuert. Und Energieblockaden sind eine außerordentlich häufige Krankheitsursache. Die lassen sich blöderweise nur nicht im Labor messen. Die lassen sich auch nicht auf irgendein Röntgenbild bannen. Sondern Energie ist ja das Lebendige um uns rum. Sie verstecken sich. Sie sind nicht so offensichtlich, aber sie sind da. Sie sind nämlich da bei den Patienten, die zu mir kommen und zu den Kollegen, die ich in 12 Jahren ausgebildet habe und wo die typische Beschwerde zum Beispiel lautet, ich habe die und die Symptome seit 5 bis 25 Jahren, mein Internist hat gesagt, mir findet nichts oder sie haben nichts oder da kann man nichts machen. Das sind die typischen Aussagen. Die Energieblockaden hinter den Symptomen bleiben unbehandelt. Und dann kommen die Menschen zu uns, zu den Energietherapeuten und sagen, bitteschön, können Sie nicht rauskriegen, was da los ist. Ich weiß, es ist irgendwas, aber ich kriege es nicht zu packen. Und dann fange ich an, mit der PSE zu arbeiten. Das ist meine Methode. Dieser Kürzel PSE steht für psychosomatische Energetik. Dieser Bandwurm-Wort ist mir zu groß. Klingt doch zu blöd. Das klingt nämlich irgendwie so, ich habe einen an der Waffel und das mag keiner gern. Ja, so mit der Psyche haben sie es nicht gern, vor allem die Herren nicht. Deswegen erzähle ich meinen Patienten ganz grundsätzlich, passen Sie auf, wir machen jetzt einen Energiecheck, um festzustellen, wie gut sind Ihre Energiebatterien geladen. Denn die Energie, das ist so wie beim Auto, die Batterien, die werden im Winter eben manchmal auch ein bisschen schwächeln und dann springt die Karre nicht mehr an. Und genauso ist es bei uns auch. Wenn unsere Energiebatterien schwächeln, dann springt unser Lebensmotor einfach auch nicht mehr so richtig gut an. Über das Testgerät, mit dem ich arbeite, kann ich dann die Energieblockaden sehr präzise finden und benennen. Und ich kann sie darüber hinaus in ihrer Größe vermessen. Ich kann also rauskriegen, ist das eine klitzekleine Energieblockade oder ist das so ein Riesenballon. Und je größer er ist, umso länger muss er behandelt werden, ist auch klar. Uns behandeln geht über homöopathische Mischungen. Sind unter Ihnen irgendwelche Ärzte? Nur mal so. Die melden sich nie, es ist so. Macht aber nichts, ich rede trotzdem ganz normal und nicht medizinisch. So, warum mache ich gerade das seit 12 Jahren? Das kann man sich natürlich schon mal fragen mit Berechtigung. Ich komme aus der Chirurgie und der Gynäkologie und habe 10 Jahre Hausärztin, ganz normal mit Impfen und Nachtdiensten und Wochenenddienst und überhaupt, vom Baby bis zur Oma. Und seit 12 Jahren mache ich nur noch dieses. Das hat einen Grund. Der Grund ist der, dass wann immer wir eine Energieblockade haben, dass die was mit uns macht. Die nimmt uns nicht nur Energie weg, das könnten wir vielleicht ja noch verschmerzen, wenn wir Energie von Hause aus haben wie so ein Bär. Das wäre noch nicht das Schlimmste. Nein, jede Energieblockade ist was, was wir in uns selber weggeschoben, verdrängt haben. Und es macht wie so ein zorniges kleines Kind immer wieder auf sich aufmerksam und sagt, willst du mich wohl angucken? Ja? Wirst du gefälligst mal hergehen und dich um mich kümmern? Ich bin nämlich da, ich gehöre zu dir, also beschäftige dich mit mir. Und genau das wollen wir nicht. Also geht dieser kleine Vampir, dieser Energieräuber her und sagt, dir werde ich es zeigen. Ich sitze nämlich am längeren Hebel. Ich werde jetzt mal dafür sorgen, dass dein Leben einfach schief läuft und da wirst du schon sehen. Früher oder später wirst du dich mit mir beschäftigen. Früher oder später wirst du durch die eine oder andere Situation einen Spiegel vorgehalten kriegen und dann kannst du mich nicht mehr übersehen. Dann musst du dich mit mir beschäftigen. So. Und das Fiese daran ist tatsächlich, solange wir über unsere kleinen Vampirchen oder Rumpelstilzchen nichts wissen, solange können wir ja natürlich auch unseren Lebensstil nicht ändern. Dann merken wir nur, es läuft schief und es läuft immer wieder schief und es passieren seltsame Dinge. Aber wir kriegen es nicht gebacken, da mal einen Hebel zu schieben und zu sagen, nö, ab heute nicht mehr. Und darum arbeite ich. Weil ich habe aus eigener Erfahrung Phasen von Depression durchlaufen, die durchaus nicht lustig waren. Und als ich dann mal geschnallt habe, woran es lag, dann hatte ich endlich das Werkzeug in der Hand, daran was zu ändern. Bis dahin ging es nicht. Ich konnte nichts ändern. Und ich denke, das ist so traurig auch für die Patienten, die würden ja so gerne. Die sagen mir immer, was kann ich selber machen? Was kann ich anpacken? Wie kann ich es machen? Und die kriegen von mir auch viele Tipps und Kniffe. Aber erstmal muss das Rumpelstilzchen einen Namen bekommen. So. Und damit sie Namen bekommt, braucht es einen Therapeuten als Übersetzer. Warum? Wir sind ja für nichts so blind, als für unsere eigene Blindheit. Ja, wir sehen ja immer so die unangenehmen Eigenschaften an jedem anderen, aber so den richtig dicken Balken in unserem eigenen Auge, dessen werden wir nicht gewahr. Also braucht es einen liebevollen Spiegel, der uns das dann sagt, was der Körper so erzählt. Wo sitzt denn unsere Energie? Was denken Sie? Die sitzt in uns und um uns rum. Wir können es auch belegen. Stellen Sie sich einfach mal vor, so wie jetzt heute Abend, sitzen Sie alle neben Menschen, die Sie mögen? Dann ist prima. Wenn Sie nämlich neben jemandem sitzen oder vor oder hinter jemandem sitzen, den Sie nicht mögen, oder Sie stehen in so einem vollgepackten Bus, was ist Ihre erste Tendenz? Flucht, weg da. Warum? Weil je dichter Menschen beisammen sind, umso mehr vermischen sich die Energiefelder. Unser Energiefeld ist nämlich rings um uns rum, wie so ein großer Kaftan, der da so um uns rum hängt. Und normalerweise ist ein gesundes Energiefeld so breit, wie wir unsere Arme ausstrecken können. Und zwar bitteschön nach allen Seiten. Vorne, hinten, seitlich. Ja, genau. Und genau aus dem Grund, Sie deuten es schon an, ist es uns behaglich im Allgemeinen, wenn wir Menschen kennenlernen, die wir noch nicht kennen, dass wir sagen, guten Tag, mein Name ist Ulrike Bahnes. Ja, wir reichen einander die Hand, dann berühren sich die beiden Energiefelder, aber sie überlappen sich nicht. Wir nehmen nur die Menschen in den Arm und lassen sie dichter an uns heran, die wir mögen. Das ist die schlichte Erklärung. So, in diesem Energiefeld, da lebt jetzt die Blaupause von Gesundheit. alle Informationen, die hilfreich sind für uns. Und wenn diese ganzen Energiebatterien gut geladen sind, dann geht es uns prima. Wenn sie nicht gut geladen sind, dann geht es uns nicht so prima. Weil diese Energie macht nämlich was. Die sorgt dafür, dass wir uns fit und kräftig, gesund und wohl fühlen. Die macht aber noch mehr. Die steuert die Funktionen, die uns vom Willen her nicht bewusst sind. Aha, da sind wir schon wieder beim Stichwort Schlaf, Verdauung, Herzschlag, Blutdruck, Cholesterin, Ausscheidung, Entgiftung, Zellerneuerung. Das Einzige, was wir bewusst machen können, es ist traurig, ja, wir können entweder einen Arm ausstrecken oder können ihn beugen. Wir können die Augen nach rechts drehen oder nach links. Wir können mit dem Kopf nicken oder wir können sagen, das war's dann aber auch schon. Also unsere Muskulatur, die unterliegt unserem Willen, alles andere nicht. Alles andere passiert autonom oder vegetativ. Auch unser Stoffwechsel geschieht oder geschieht nicht ohne unsere Willenskraft. Dazu brauchen wir Energie, um unseren Stoffwechsel harmonisch am Laufen zu halten. Und viele Menschen, die das Gefühl haben, mein Stoffwechsel tut nicht, ich habe entweder ein fürchterliches Übergewicht oder ich habe eine ganz fahle, graue Haut und wie viel Make-up ich auch drauf schmiere, es wird und wird nicht besser. Oder ich habe ständig irgendwelche Ausschläge. Bei denen fehlt es auch an Energie. Und unsere Energie ist halt eben auch sehr, sehr wichtig für die Reparatur kranker Zellen. Für die Reparatur von Krebszellen. Bitte schön, machen Sie sich klar, jeder von uns trägt in sich drin Krebszellen. Jeder Einzelne. Wenn wir aber genügend Energie haben, dann gehen unsere Killerzellen, und die heißen wirklich so, Nacht für Nacht auf die Pirsch und fressen die Krebszellen. So, und damit kann sich kein Tumor entwickeln. Wenn wir aber zu wenig Energie haben, dann kann es passieren, dass die Killerzellen einfach genauso schlapp sind wie wir. Und dann machen die das nicht mehr in dem Maße, in dem es sinnvoll und wünschenswert wäre. Jetzt gibt es 4 verschiedene Arten von Energie. 4 Schichten, die wichtig sind für unser Wohlbefinden. Die erste ist die Vitalenergie. Die zweite heißt Emotionalenergie. Die dritte heißt Mentalenergie. Und die vierte heißt Kausalenergie. Das sind jetzt Begriffe, die knalle ich Ihnen nicht nur einfach so um die Ohren, sondern ich werde sie gleich noch ein bisschen erklären. Aber erst lassen Sie mich bitte einen Schluck trinken. Im Übrigen, Stichwort trinken. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, meine Damen. Also selbst ein 50 Kilogramm Frauchen sollte 1,5 Liter trinken. Prost. Und weil ich ein paar mehr als 50 Kilo wiege, darf ich ein bisschen mehr trinken und muss selbst während eines Vortrags trinken. Gut. Also, diese 4 Energieebenen, die Vitale ist die erste. Wie der Name schon sagt, hat die was zu tun mit unserer Vitalität, mit unserer Power. Und wer hier zu wenig hat, das sind die chronisch ewig erschöpften, müden, schlappen, ausgelaugten. So, was können wir denn machen, um diese Batterie selber aufzuladen? Weil es geht ja erstmal um unsere Eigeninitiative. Wir müssen ja nicht ständig wegen allem zum Doktor springen, sondern wir können ja ganz viel auch alleine machen. Ja, das Allermeiste müssen wir sogar alleine machen, das ist so. Zumindest bei denen, die zu mir kommen. Die kriegen von mir zwar Wegweisung und liebevolle Unterstützung, aber marschieren müssen sie selber. Hintragen tue ich sie nirgendwo. Schlafen könnten wir und wenn es geht, gesund schlafen. Wie das geht, sage ich Ihnen gleich noch. Ein bisschen sporteln, also diese 30 Minuten Bewegung und Licht. Jetzt haben wir es natürlich in Mitteleuropa ein bisschen blöd, weil so von Oktober bis April leben wir in der lichtarmen Jahreszeit. Deswegen mein Tipp, gehen Sie einfach um die Mittagszeit, selbst wenn es grau ist draußen, mal raus, Stündchen in Licht und Luft. Hilft schon. Und wenn Ihnen das noch nicht hilft, dann dürfen Sie auch gerne einmal in der Woche ins Solarium gehen. Das habe ich all den Patienten über Jahre empfohlen, die so eine jahreszeitliche Depression hatten. Ja, saisonale Depression, Lichtmangelerkrankung, Mangel an Serotonin im Hirn. Da hilft es, einmal in der Woche ins Solarium zu gehen. Nicht wegen der Schäne und der Bräune. Nee, nee. Für unsere Zirbeldrüse und für unsere Hirnanhangsdrüse, die braucht es Licht. Ja, damit sie nämlich nach wie vor Wohlfühlhormon produziert. Also, das können wir selber machen. Die zweite Energieebene, das ist die emotionale. Die ist zuständig, natürlich, dafür, wie wir drauf sind, für unsere Stimmungen. Aber die macht noch viel mehr. Die hat nämlich eine ganz entscheidende Funktion für unser Immunsystem. Und bei den Kindern, Gesundheit, für die Lust am Lernen. Das heißt, wenn ein Kind mit so null Bock in der Schule sitzt, dann nicht etwa, weil es doof ist, sondern weil es zu wenig emotionale Energie hat in vielen Fällen. Und wenn man diese Batterie dann auflädt, dann werden auch die Schulleistungen besser. In ganz vielen Fällen. Was können wir selber tun, um aus dieser morosen Verstimmtheit wieder rauszukommen? Wir könnten mal anfangen, uns selber zu vertrauen. Wir könnten anfangen, uns selber zu mögen. Wir könnten hoffnungsvoll und zuversichtlich durchs Leben marschieren. Und wir könnten die Qualitäten von Freude und Humor in uns aktivieren. Wie das geht, sage ich Ihnen später. Dass die Emotionen was mit dem Immunsystem zu tun haben, das hat mittlerweile selbst die Schulmedizin gerafft. Es gibt einen ganzen Forschungszweig, der da heißt Psychoneuroimmunologie. Und ich schätze ganz besonders den Joachim Bauer, der über diesen Themenkreis seit vielen Jahren forscht. Wenn ich seine Bücher lese, dann denke ich, der schreibt auf jeder Seite PSE. Der weiß es nur noch nicht. Also ich wünsche mir einfach mal, das ist mein Wunsch ans Universum, dass ich eines schönen Tages mit Joachim Bauer in einem Raum bin und ihm sagen kann, horchen Sie zu, lieber Professor Bauer, ich hätte da was. Aber ich denke, er erfährt's. Ich habe jetzt eine Kollegin, die wohnt bei ihm in der Straße. Die habe ich ausgebildet und habe ich gesagt, Marianne, wenn du ihm begegnest, dann erzähl ihm was über PSE. Der Grund ist, dass jedweder seelische Stress, ob im Beruf oder in der Partnerschaft, Auswirkungen hat auf unsere Infektanfälligkeit. Das heißt, wir können jetzt mal die große Frage stellen, was ist die Henne, was ist das Ei? Ja, wenn wir wenig Energie haben, kriegen wir eine Erkältung. Wenn wir eine Erkältung haben, dann fühlen wir uns seelisch auch nicht wohl. Also das ist einfach dann so ein Gemuschel. Ich denke aber, die seelische Verstimmung ist das Erste. Und dann kommen die ganzen Auswirkungen. Und dann haben wir die Nase voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Man schnieft und man rotzt und man hustet. Und umgekehrt, wenn wir auf dieser Ebene sehr viel Energie haben, dann strahlen wir was aus, dann sprühen wir. Dann werden wir auch wahrgenommen. Die ganze Werbung ist immer aufgefallen. Die arbeitet immer nur mit lächelnden Menschen. Mit gut gelaunten, aufgestellten, lustigen. Und wir selber merken das auch. Wenn Sie irgendwo auf einer tollen Party sind und fühlen sich wohl, da können Sie tanzen bis mitten in der Nacht, da werden Sie nicht müde. Aber wenn Sie irgendwo sitzen, wo es wirklich tröge ist und Sie langweilt, da pennen Sie nach 10 Minuten fast ein. Ja? Ich hoffe, es schläft noch keiner. Wird gegen mich sprechen. Okay. Die dritte Energieebene, das ist die mentale. Die hat zu tun mit so Qualitäten wie Disziplin, Willenskraft, Alltagstauglichkeit, Klarheit unseres Denkens. Wer hier zu wenig hat an Energie, der wird einfach auch ein bisschen kopflos. Dem tut manchmal sogar schon das Denken weh. Ich habe mal einen Patienten, der zu mir gesagt hat, wissen Sie was, Frau Doktor, jeder Gedanke schmerzt. Das ist nicht so angenehm. Im Extremfall, wenn diese Energie sehr niedrig ist, dann zerfällt so gefühlsmäßig die Persönlichkeit und das nennt man dann eine Schizophrenie, eine Psychose. Und deswegen ist das auch die Ebene, auf der man dann am allerehesten eine Psychotherapie braucht oder Coaching, Selbstmanagement, Wegweisung fürs Leben, um diese geistige Klarheit nach und nach wieder zu bekommen. Die letzte Energieebene, die kausale, das ist der Sitz all unserer unbewussten Prägungen. Also all das, was im Laufe unseres Lebens in uns hineingetan wurde an Erlebnissen, Ereignissen, Gefühlen, Bewertungen, die ganzen Do's and Don'ts, Gebote und Verbote. Hier sitzt aber auch unsere Feinfühligkeit, die Kreativität, unsere Dünnhäutigkeit, die Sensibilität, die Fantasie, die künstlerischen Fähigkeiten. Und ganz viele der hochbegabten Künstler sind zugleich hochsensible, feinfühlige und manchmal auch ein bisschen schräge Menschen. Die sind intuitiv. Die sind aber auch so empfindsam, und das sage ich denen dann auch, wie so ein Schweizer Käse. Ja? In die geht alles rein. Löchrig. Die können sich gar nicht schützen. Die können sich gar nicht abschotten gegen Außeneinflüsse und alles geht ihnen dann unter die Haut. Und deswegen ist das die Ebene, auf der es helfen kann, wenn wir uns entspannen, besinnen, zu uns kommen, auch mal uns ein bisschen abschotten, wo das Gebet und die Meditation wirksam sein kann. Das muss aber jeder für sich selber klären. Ich sage auch keinem Patienten, hören Sie zu, Sie müssen jetzt so oder so eine Entspannungsübung machen. Weil wenn das für mich taugt, muss das für den anderen noch lange nicht taugen. Die spannende Frage ist, welche Energieblockaden haben wir denn? Was gibt's denn, was unsere Energie so mit diesem Fassbild, ja, da so ein Loch reinmachen kann, sodass das ganze Ding versickert? Je länger es, je mehr. Wer von Ihnen hat schon mal von Erdstrahlen gehört? Einfach mal Hand hoch. Ich verurteile Sie nicht als Spinner, obwohl ich vor knapp 20 Jahren gedacht hätte, ja, ich glaube, ich spinne. Sowas gibt's doch nicht. Es gibt's wohl. Ich fand es dann so überzeugend, die Effekte, dass ich da ein ganzes Buch drüber geschrieben habe. Circa 30% aller chronisch kranken Menschen leiden unter Erdstrahlen, Wasseradern, Verwerfungen und dann eben noch den Elektrosmog obendrauf, der das Ganze nur noch schlimmer macht. Und weil es an der Universität nicht unterrichtet wird und dort für Humbug gehalten wird, gehen natürlich vielen Ärzten 30% der Therapieerfolge verlustig. Wenn man daran denken würde, dann wäre es schon ein Stück besser. Dann müsste manche chronische Patientenkarriere nicht sein. Der Elektrosmog ist je länger, je mehr ein Riesenproblem, weil wir einfach zugemüllt werden mit Handymasten. Ich lebe in der unrühmlichsten Stadt diesbezüglich. Bregenz wird mit 40 Handymasten beschossen. Einsamer Rekord in ganz Österreich. Ich halte es nur deswegen aus, weil ich geflüchtet bin, auf halbe Strecke einen Pfänderhang hoch und da haben wir nur einen Masten. Ganz schlechten Handyempfang, ist toll. Ich habe zu Hause sowieso nur ein Schnurtelefon. Ich bin ganz altmodisch. 15 Meter Strippe. Und mit diesen 15 Meter Strippe kommt mein Telefon in alle Räume. Das kann ich Ihnen auch nur wärmstens empfehlen. Kostet noch nicht mal 20 Euro, so eine lange Strippe. Ist aber sehr gesund. Dann gibt es vegetative Blockaden. Das heißt also, unser vegetatives, autonomes Nervensystem, was so viel selbstständig machen könnte, wenn es blockiert ist durch Angst, durch Stress, durch Anspannung oder Erschöpfung, dann tut es nicht mehr so, wie es sollte. Schlecht für uns. Und dann hat jeder Mensch ja 7 Stockwerke in seinem Körper. Und ich bin vorhin angesprochen worden, ich sage absichtlich nicht Chakren. Und zwar ganz einfach deswegen, weil so ein Chakra für viele Menschen, gerade für die Männer zuweilen, so einen esoterischen Touch hat, ne? So nach dem Motto Kräutertante in grünen Latschen. Nö. Ich sage vegetative Stockwerke oder Etagen des Körpers oder wie auch immer. Das reicht mir völlig. Es ist natürlich das Gleiche, aber ich muss das ja nicht erzählen. Und auf jeder dieser Etagen hängen bestimmte seelische Themen rum, die sich da festgefressen haben. Unsere Konflikte und Blockaden sind Gott sei Dank sehr ordentliche Geschöpfe. Also die grassieren nicht mal da, mal da, mal da im Körper, sondern die haben einen festen Wohnort Und dort bleiben sie auch. Und deswegen können wir sie dort auch immer wieder finden. Bestimmte Emotionen finden wir immer an der gleichen Stelle. So, das sind die wichtigsten. Die seelischen Konflikte, die entstehen dadurch, dass irgendwann in unserem Leben, meistens in unserer frühen Kindheit, wenn wir noch so ganz im emotionalen Leben, irgendwas passiert ist, was uns verletzt hat. Ein Schock im Seelischen, ein Trauma. Und es hat so sehr wehgetan, dass wir das damals einfach nicht haben verarbeiten können. Also haben wir es ausgelagert. So wie unseren Sperrmüll, den wir halt meistens in den Keller tun, so nach dem Motto, bis die nächste Sperrmüllabfuhr kommt, bleibt es da mal liegen. Modert vor sich hin, frisst ja kein Heu. Die Energie, die mit diesem Trauma verbunden ist, die liegt aber dummerweise dann auch auf dem Sperrkonto und ist uns aktuell nicht mehr verfügbar. Wir haben aber das Thema nicht erledigt. Wir haben es ja nicht verarbeitet. Also kommt es von Zeit zu Zeit und sagt, willst du mich nicht mehr angucken? Willst du mich nicht mehr verarbeiten? Willst du dieses Ding nicht mal lösen in dir, damit es mal wirklich weg ist? Es raubt uns Lebenskraft, es raubt uns gute Laune und es manipuliert uns. Ich möchte nur einen ganz kurzen Überblick geben über die 7 Stockwerke und nur mal so die Hauptthemen andeuten, um die es da geht. Also alleine über diese Themen könnte man 3-4 Tage am Stück referieren. So lange will ich sie gar nicht beanspruchen. Das erste Stockwerk ist der Bereich von Becken und Beinen. Da sitzen die Eierstöcke bei den Frauen und bei den Männern die Hoden. Die produzieren unsere Geschlechtshormone. Das ist aber gar nicht das Thema, sondern das Thema, worum es energetisch geht im Bereich Beckenbeine, ist, dass wir überhaupt mal energetisch auf die Welt kommen, dass wir uns auf unsere eigenen Füße stellen, dass wir ein Selbstvertrauen entwickeln, dass wir ein Gefühl für uns selber bekommen, dass wir uns hinstellen und der Welt zeigen, was wir drauf haben. Und Menschen, die hier große Energieblockaden haben, die sagen, ach nö, die Welt soll mich zufrieden lassen. Ich will eigentlich gar nicht aus dem Schneckenhaus rauskommen, weil sonst kriege ich höchstens Haue. Wenn ich zeige, was ich alles kann, dann gibt es eins auf den Dates. Wie so ein Angestellter. Der Clevere ist halt sein Chef. Ist nicht so besonders witzig. Vielleicht haben Sie der eine oder andere da einschlägige Erfahrung schon gemacht. Die zweite Etage, um die es geht, ist der Unterbauch. Und das ist tatsächlich eine unserer beiden Stressetagen. Es wird also mit unserem Bauchgefühl sehr viel an Stress verarbeitet oder eben auch nicht. Und wenn wir als Kinder nicht haben lernen können, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Kämpfen, wann wir flüchten sollten und wenn es einfach nur darum geht, eine Situation zu beobachten und sie vorüberziehen zu lassen, ohne uns gleich einzumischen, dann ist die Folge davon, dass wir im Rest unseres Lebens immer mehr Energie verbrauchen, als eigentlich nötig wäre. Und dann stressen wir uns selber. Dann stresst uns nicht mehr die Situation, sondern das machen wir ganz von alleine und das können wir prima, weil wir haben ja dann lang genug dran geübt. In der dritten Etage des Körpers, im Oberbauch, da sitzt jetzt die Bauchspeicheldrüse als hormonaktive Drüse und da sitzt die vorhin schon erwähnte Leber. Sie erinnern sich. Die Leber, die ist zuständig als unsere Chemiefabrik fürs Verdauen, Verarbeiten und Loslassen. Das Verdauen, Verarbeiten und Loslassen gilt für die Nahrungsmittel. Das gilt aber auch für all das, was uns seelisch widerfährt. Und wenn es noch so schmerzhaft war und wenn wir noch so eine Wut haben oder noch so ein Groll, irgendwann ist vorüber. Und dann sollten wir das loslassen und nicht dran festhalten, ganz verbissen. Menschen, die hier ihre Energie nicht frei entfalten können, das sind dann die Leberschwächlinge, die schlecht schlafen, die ein hohes Cholesterin kriegen, die vielleicht Gallensteine kriegen oder ein Magengeschwür oder ein Diabetes oder, oder. Die Möglichkeiten sind endlos. Hier sitzt auch gar nicht ganz zufällig die Nabelschnur. Und alle Damen, die schon mal schwanger waren, die wissen, über diese Nabelschnur ernähren wir unser Kind. Und Menschen, die da nicht gut ihre Energie regulieren können, die ernähren mit ihrer Energie immer alle anderen. Nur sich selber nicht. Und das ist schon blöd. Weil sich selber nicht ernähren, macht einen hungrig. Und dann sucht man die Anerkennung im Außen. Und dann gibt's eine Sucht. Und man kann nicht Nein sagen. Das hatte der Franz schon erwähnt. Also gilt es genau das zu lernen. In der Etage weiter oben, da sitzt das Herz als Motor des Geschehens, der Kreislauf, die Lunge, die Bronchien und auch der Thymus. Und hier geht es wieder um die Qualitäten von Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Zuversicht, Freude und Humor. Jetzt, wenn uns das mangelt, was passiert? Dann haben wir Sorgen, Ängste und Befürchtungen. Ich frage meine Patienten sehr häufig, so ganz provokant, wovor hat denn die Angst Angst? Und ganz viele sagen dann, vor Mut. Und dann sage ich, nö, ist nicht wahr. Das Einzige, womit sie Angst in die Flucht schlagen können, ist Vertrauen, Liebe, Hoffnung. Sie können nicht Vertrauen haben und Angst zur gleichen Zeit. Das geht nicht. Sie können auch nicht an was wirklich eine Freude haben und zugleich Angst. Entweder das eine oder das andere. Auf der nächsten Etage des Körpers, da sind wir im Hals, da regiert die Schilddrüse. Und die Schilddrüse ist das Meisterorgan für Stoffwechsel. Gleich daneben hat der liebe Gott die Stimmbänder hingebastelt. Und da hat er sich was dabei gedacht. Es geht nämlich um Kommunikation. Im Hals ebenfalls. Menschen, die hier ihre Energie blockiert haben, die können häufig gar nicht ausdrücken, um was es ihnen geht. Die kommen von Hölzgen auf Stöckskin. Die erzählen ihnen stundenlang, die ratschen ihnen ins Ohr ab und am Ende sagen sie, was wollt der jetzt sagen? Um was ging's denn? Kennen Sie solche Leute? Ja, eben. Die können das, um was es ihnen geht, nicht ausdrücken. Die haben keine Verbindung zwischen Herz und Hirn. Da ist hier einfach zu auf dieser Etage. Und damit können sie natürlich auch nicht diese beiden Kräfte in sich nutzen. Weil unser Herz hat ja, oder unser Bauchgefühl hat ja eine ganze Menge an Weisheit. Und unser Kopf, der ist zuweilen auch ein nützliches Werkzeug. Wenn wir die verbinden könnten, wäre es doch prima. Dann hätten wir spielerische sowohl als auch Lösungen. Und könnten sehr viel mehr Verantwortung für unser Leben übernehmen. In der Stirnetage, wo die Hirnanhangsdrüse sitzt, da werden die ganzen Wohlfühlhormone produziert. Und Sie haben ja in den vorangegangenen Vorträgen gehört, dass es beim Burnout ja auch um diesen Mangel an Serotonin geht, an Wohlfühlhormonen. Diese Etage im Körper, die sorgt dafür, dass alles im rechten Maß geschieht. Also nicht wie beim Oktoberfest, ne, mit der Moss. Ausgleich, Balance. Die Devise muss heißen hier, weniger ist mehr. Den Kopf abstellen, dieses ständige Rattern im Hirn. Damit der Kopf zur Ruhe kommen kann und dann eben auch die Zeit hat, diese Wohlfühlhormone zu produzieren. Und ganz oben, da sitzt unser Gehirn mit seinen vielen verschiedenen Anteilen. Mit der Zirbeldrüse, die unser Schlafhormon produziert. Und auch das ist eine wichtige Etage, wenn es um den Burnout, Vorbeugung und Behandlung geht. Denn hier oben, da wird nicht nur Schlafhormon gemacht, sondern da sitzt auch unser Schmerzgedächtnis. Unser Gehirn ist nämlich perfiderweise jederzeit in der Lage, Schmerz zu machen. Aus der Erinnerung. Und unser Gehirn schafft es auch, alles in einen körperlichen Schmerz zu übersetzen, was ursprünglich mal ein Seelenschmerz war. Und jetzt wird es ganz fies. Da nutzt es nämlich dann nichts, wenn ich jetzt eine Schmerztablette dem Patienten gebe. Weil die Schmerztablette hilft seinem Seelenschmerz nicht. Sondern muss ich bohren und muss sagen, wo kommt der her, der Seelenschmerz? Wie können wir den auflösen? Was ist die gute Lösung, die dahinter sitzt? Und hier oben im Gehirn sitzen auch alle unsere Gebote und Verbote. Alle Sätze, die anfangen mit, ich muss immer lieb sein. Ich sollte mal wieder mein Zimmer aufräumen. Okay. Oder nicht so viel Geld ausgeben. Ich kann nicht so egoistisch sein und jetzt mal Pause machen. Ich darf nicht das und das und das. Und diese ganzen Sätze, die haben wir in uns abgespeichert und wir hinterfragen nicht mehr, ob sie auch wahr sind. Ob sie uns dienen. Ob sie nützlich und sinnvoll sind. Und genau darum geht's. Weil dann kommt die Energie wieder zu uns zurück. So, wie funktioniert denn meine Methode, mit der ich arbeite? Und auch viele andere. Wir brauchen ganz wenig Werkzeuge. Wir brauchen nur ein kleines Testgerät, ein paar Ampullen und einen kinesiologischen Muskeltest, den Armlängenreflex. Dann natürlich das Gespräch. Weil wie hatte schon Hippokrates gesagt, erst das Wort, dann die Arznei und erst dann das Messer. Und wie machen wir es in der modernen Medizin? Erst wird geschnippelt, dann wird der Patient mit Medikamenten vollgeknallt und vielleicht, wenn wir Glück haben, fragt irgendeiner auch mal, ja, wie geht's Ihnen denn? Ich bin Ketzer, ich weiß es. Früher hätte man mich als Hexe verbrannt. Zu der Methode dazu gehört aber auch Hausaufgaben für den Patienten. Ja, weil wie schon angedeutet, ich begleite ihn nur, aber ich mache es nicht für ihn. Also Verantwortung, und zwar Eigenverantwortung, ist ganz essentiell. So sieht's Gerätchen aus, eine kleine bunte Maschine. Die gibt es seit inzwischen 13 Jahren, die genau diese vier Energieebenen auch abholt. Und es wird immer getestet von 0 bis 100. 0 ist so gar keine Energie, so Leute gibt es auch. Die kommen dann durch die Tür und sagen, ich fühle mich halb tot und dann messe ich die und haben die vielleicht 10 Punkte Energie und dann sage ich, ja, sie haben recht. Wenn ich so Energien hätte wie sie, dann wäre ich auch halb tot. Und so sieht das Ganze aus. Gemütliches Händchen halten. Patient darf liegen und ich strecke ihn so ein bisschen. Das tut gar nicht weh. Weil worauf ich achte, sind die Daumen, die entweder, wenn der Körper entspannt ist, gleich lang sind. Oder aber wenn der Körper inneren Stress signalisiert oder Stress hat mit irgendeiner dieser Frequenzen, dann verschieben sich die Daumenlängen und zwar ohne, dass derjenige das bewusst mitkriegt. Und das sind für mich dann immer die hilfreichen Abzweigungen, wo ich merke, ah, da geht's lang, dieser Spur sollte ich jetzt folgen. Wofür setze ich die Methode ein? Natürlich bei allen Menschen, die chronisch krank sind. Und die sagen, das ist jetzt schon meine dritte Burnout-Episode. Und so langsam habe ich einfach die Faxen gestrichen voll. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht schon wieder so lange krank sein. Oder die dritte, vierte Depression haben. Oder die sagen seit 15 Jahren Migräne. Schmerzen ohne Ende. Ständig Durchfall. Also so diese ganze Palette der Symptome, die Körper und Seele ja machen können, wenn sie auf irgendwas hinweisen wollen. Aber ich setze die Methode natürlich auch ein bei den Verhaltensstörungen von Kindern. Und einige meiner Kollegen arbeiten auch mit Tieren, mit großem Erfolg. Weil Tiere haben genau wie wir einen Vitalkörper und einen Emotionalkörper. Und manche Tiere haben sogar eine ganze Menge an Verstand. Denkt mal nur an die Delfine oder an die Pferde. Und natürlich kann man so eine Methode auch anwenden, wenn es einem richtig gut geht. Und man sagt, fein. Das soll bitte so bleiben, zur Vorbeugung. Mit diesen kleinen blauen Fläschchen behandle ich die Patienten und je Sitzung ist der Körper weise genug, mir immer nur eine Energieblockade zu zeigen. Machen Sie sich einfach mal klar, wir alle, wie wir so hier sitzen und stehen, tragen mehrere seelische Verletzungen mit uns rum. So ist unser Leben. Es ist eine große Schule. Eine große Lernaufgabe. Und wir kriegen halt immer mal wieder eins über den Dez. Und mehr oder weniger gut können wir das dann auch wegsticken. Manches besser, manches schlechter. Im Laufe eines Lebens sammelt sich also sehr viel in unserem Rucksack an. Und jetzt ist die Seele aber gnädig mit uns. Sie schmeißt uns diesen ganzen Haufen nicht auf einmal vor die Füße. Sondern wir dürfen immer wieder ein Stückchen auspacken und daran arbeiten. Also einen aktiven Konflikt, eine Körperetage. Mit den homöopathischen Mischungen gebe ich Information in den Körper. Das ist auch das große Rätsel um die Homöopathie. Da wird ja immer von seitens der Schulmedizin gestänkert. Warum wirkt die überhaupt? Da ist doch nichts drin. Ja. Warum können Sie Musik hören im Radio? Nicht etwa, weil da ein Orchester drin sitzt. Nein, Sie kriegen die Schwingung. Sie kriegen die Information vom Radio. Ja? Und Sie werfen sich ja auch gegenseitig nicht irgendwelche Fernsehgeräte zu. Sondern auch da ist Information drin. Das heißt, die Homöopathie wirkt übers informative Prinzip. Und dieses informative Prinzip heißt, Bös muss Bös vertreiben. So wird meine Oma sagen. Also die gleiche Substanz, die einen Stress macht, die gebe ich dem Körper immer und immer wieder, bis er lernt, daraus was anderes zu machen als Stress. Und es gibt Hausaufgaben, Lösungssätze. Der Boxfuß an der Geschichte ist, sie geht nicht schnell. Ist ja auch klar, wenn wir uns mit so einem riesen Rucksack von Eigenerfahrung beschäftigen, der jetzt über Jahre oder Jahrzehnte Zeit gehabt hat, sich zu füllen, dann müsste ich ja wirklich Wunder wirken können, wenn das innerhalb von einer halben Stunde dann weg wäre. Nein, die Behandlungsdauer dauert 1 bis 2 Jahre. Bei Kindern geht es meistens ein bisschen schneller. Es gibt aber auch Patienten, die habe ich seit 3 oder 4 Jahren in Behandlung, wenn eben sehr viel Trauma in deren Leben passiert ist. Aber es geht wie beim Zwiebelschalenpellen, Schicht für Schicht. Und irgendwann sind wir dann angekommen, nach so im Schnitt 4 bis 8 Konflikten ist ein Mensch durch seine Themen. Und dann werde ich immer wieder gefragt, und was sind die Nebenwirkungen? Wie furchtbar arg ist es? Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht furchtbar arg. Viele Patienten träumen sehr heftig und sehr lebhaft. Und manchmal kriegen einige einen fulminanten Durchfall oder sehen kurzfristig mal aus wie ein Streuselkuchen, wenn der Körper anfängt zu entgiften. Und dann sage ich immer, bitte trinken, trinken, trinken. Das sind die Schubkarren, mit denen wir den Müll aus unserem Körper rauskriegen. Prost. Und diese ganzen Reaktionen, die gehen vorüber. Das ist alles nicht so dramatisch. Ein bisschen dramatisch wird es mit den Hausaufgaben, weil da muss man jetzt richtig was tun, da geht es ans Eingemachte. Zu jeder Blockade gibt es nämlich so quasi die Lösung schon mit offeriert. Die Seele meint es ja gut mit uns. Wann immer sie uns ein Problem macht, dann liefert sie die Lösung gleich mit und sagt, du musst sie nur finden, du musst nur genau hingucken. Und die Lösungssätze, die sind quasi der Schatz in uns drin. In dem Lösungssatz ist all das verborgen, was ich mir in mein Denken, in mein Fühlen und in mein Handeln einbauen sollte. Und was ich bislang einfach verpeilt habe. Einer der Sätze heißt zum Beispiel, ich lerne, dass ich nicht alles heute erledigen muss. Also mein Geschäft wird keine Füße kriegen. Das bleibt liegen. Das ist morgen genauso geduldig immer noch da. Ob es jetzt die Bügelwäsche ist oder irgendwelche Akten oder irgendwelche E-Mails. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich darf Pausen machen. Das ist ja schon mal schön, wenn wir das wissen. Was passiert, wenn Menschen durch diese Prozesse durchgehen? Dann sagen die lustige Sachen. Die sagen nach diesen 1,5 bis 2 Jahren, ich fühle mich viel besser, ich bin belastbarer, ich kann tatsächlich jetzt auch Nein sagen, ich habe Spaß im Leben. Oder die Kinder freuen mich immer besonders, die sagen, stell dir vor, ich habe jetzt nicht mehr eine 5 in Mathe, sondern eine 2. Oder die Patienten, die mir sagen, Erkältung? Ach nö, haben wir nicht mehr. Wenn die anderen krank sind und niesen und schniefen und meinen, sie müssen sich jetzt eine Grippeimpfung antun? Ich nicht. Ich habe am Kranksein keinen Spaß mehr. Das Gesundsein ist viel schöner. Und sie sagen, jetzt kann ich wieder zupacken und ich kann arbeiten und ich kriege meine Arbeit auch erledigt. Aber das Schöne dran ist, ich weiß auch, wenn genug ist. Ich überarbeite mich nicht mehr. Sondern ich kann sagen, so, Sabbat, finito, jetzt langt's. Jetzt dürfen Sie mal ganz tief durchatmen. Denn ich denke, das ist schon eine Menge. Heftig, Tobak, ja, was da so auf Sie einstürmt. Deswegen seien Sie so lieb, stehen Sie alle mal geschwind auf. So. Und jetzt atmen wir mal alle ganz kräftig ein. Und aus, jawohl. Und nochmal ein. Und aus. Und nochmal ein. Und aus. Was ist wichtiger? Das Ein- oder das Ausatmen? Ausatmen, genau. Sie dürfen sie wieder hinsetzen. 100 Punkte, klasse. Ja, das Ausatmen ist wichtiger, weil das Ausatmen dasjenige ist, was uns entstresst und was dem Körper hilft beim Loslassen. Einatmen tut es uns von alleine, weil keiner wird freiwillig ersticken, glauben Sie mal. Ja? Also wenn Sie kräftig ausatmen, dann atmet es Sie ganz von alleine wieder ein. So, haben wir noch ein bisschen Energie, so für die restlichen 10 Minuten vielleicht? Gut, dann kriegen Sie nämlich gleich noch ein paar Kochrezepte für Ihren Alltag. Erprobt, wirklich selber ausprobiert und es funktioniert. Gucken Sie mal, was Sie für ein Typ sind. Sind Sie ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Ich gehöre zu der Sorte, die weder das eine noch das andere ist. Also ich bin ausgeprägter Mittagsmensch, ich bin noch um 11.45 Uhr auf die Welt gekommen. Also das hat schon eine Bedeutung. Gucken Sie mal, wenn Sie auf die Welt gekommen sind, das ist meistens die Phase, zu der Sie am alleraktivsten und tollsten sind. Aber worum es mir geht, ist Folgendes. Wenn Sie ein Morgenmensch sind, dann fangen Sie einfach morgens auch in der Frühe an zu arbeiten, aber dann sagen Sie Ihrem Chef, gleitende Arbeitszeit, ich gehe dann mal um 3 Uhr. Weil ich hocke hier schon seit früh um 6 Uhr. Und wenn Sie zu der Sorte der Abendmenschen gehören, dann sagen Sie dem Chef, bitteschön, nicht das erste große Meeting machen früh um 8 Uhr. Da läuft mein Organismus noch nicht rund. Ich komme ein bisschen später, dafür bleibe ich dann länger. Denn ständig gegen den eigenen Rhythmus zu arbeiten, ist extrem krankmachend. Das mag unser Seelchen nicht. Zweites Rezept. Strukturieren Sie Ihren Tag. Bauen Sie kurze Pausen ein. So wie ich jetzt gerade mit Ihnen. Ja? Kurze Bewegung. Nur mal geschwind aufstehen. Ja? Füße ein bisschen schütteln, Arme ein bisschen schütteln, tief durchatmen, vor allem ausatmen, was trinken und dann kann es weitergehen. Aber diese Pausen bitte ganz bewusst. Wir sind kein Hamster im Laufrad. Ja? Der Ohren, so vor sich hin nudelt. Ich bin ein großer Fan der Mittagspause, in der man auch was essen sollte. Es gibt Tage, an denen mir es nicht gelingt, Mittagspausen einzuhalten, weil einfach vielleicht noch ein Patient in der Mittagspause da ist. Das merke ich dann aber, es tut mir nicht gut. Also ich kann Ihnen aus leidvoller Erfahrung sagen, tun Sie das, essen Sie was. Machen Sie da wirklich einen Break. Nur die doofen Amerikaner sagen, only losers take lunch. Also für die, die nicht Englisch können, heißt, nur die Verlierer sind diejenigen, die Mittagspause machen. Die Amerikaner haben aber auch jedes Maß verloren. Also von daher dürfen die sowas sagen. Die wissen es nicht besser. Und wenn Sie dann am Mittagessen schon sind, dann bitteschön ohne mediale Berieselung. Also kein Handy, kein Radio, nicht nebenbei Glotze gucken, sondern sich wirklich auf dieses feine Essen konzentrieren. Und wenn Sie mit anderen zusammen Mittag essen, dann genießen Sie es. Nette, anregende Gespräche. Nicht streiten beim Essen, das schlägt auf den Magen. Das ist gar nicht gesund. Also so Business Lunch oder sowas, hör mal auf. Ja? Also entweder ich mache ein Business oder ich tue Lunchen, aber beides zugleich, das mische ich nicht. Und wenn Sie schon beim Planen sind, dann planen Sie bitte auch Zeiten für das, was Ihnen Freude macht. Das kommt nämlich nicht von alleine. Wenn Sie keine Zeiten geben für Ihre Freunde, für Ihre Hobbys, für den Sport, dann hat der Alltag die unselige Tendenz, diese Freiräume aufzufressen. Und dann stehen Sie am Ende des Tages da und sagen, und? Wo war der Spaß heute? Wo war die Zeit für mich? Hab mich schon wieder nicht aufs Radl geschwungen, war schon wieder nicht am Berg, war schon wieder nicht schwimmen, hab schon wieder nicht gemütlich mit der Freundin mal geratscht und einen Kaffee getrunken. Je länger, je mehr führt das in Frust. Und Sie müssen es planen. Wie so ein Manager. Ja? Zeit für die Sachen, die Spaß machen. Und dann dürfen Sie bitte auch Auszeiten einplanen. Also wo absolut nichts, aber auch gar nichts zu geschehen hat. Da kann die Muse Sie dann küssen. In so Zeiten, wo ich nichts einplane, da schwirrt dann meistens irgendein Artikel in meinem Hirn rum oder irgendein Kapitel zum Buch kommt dann, entsteht dann. Das entsteht nicht, während ich am Patienten arbeite, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja? Das geschieht dann, wenn sonst nichts los ist. Da kommen mir dann auch die besten Ideen. Und Ihnen wahrscheinlich auch. Aber da müssen Sie Zeit dafür haben, für Ihre besten Ideen. Vielen Leuten kommen Ihre besten Ideen auf dem Klo. Stimmt's? Siehst? Sie lachen. Ich weiß es. Genau, das ist nämlich eine Auszeit. Und bitteschön, nutzen Sie nicht nur Ihre Gehwerkzeuge, sondern nutzen Sie bitte auch Ihre Sprechwerkzeuge. Es ist nämlich nicht wie bei NTV, ja, dass wir da ständig so eine Bandenwerbung haben, die uns so auf der Stirn geschrieben steht, wo unsere Wünsche drauf verzeichnet sind. Nein, bitteschön, wir müssen die dann schon mal äußern, den Menschen gegenüber, die für uns wichtig sind. Zu allerwichtigster Partner, auch die Kollegen, die Freunde, aber natürlich auch der Chef. Und diejenigen, die meinen oder drauf getrimmt worden sind ein Leben lang, dass sie immer funktionieren müssen und dass es ohne sie nicht geht und dass die Welt zusammenbricht ohne ihr Engagement, denen darf ich einfach erzählen, verabschieden Sie sich von diesem Image als ständig verfügbare Superfrau oder als Supermann. Wir kochen alle nur mit Wasser, wir sind alles nur Menschen. Und es schadet überhaupt nicht zu sagen, ich will jetzt nicht. Das ist viel besser und viel gesünder, als wenn Ihr Körper Sie eines unschönen Tages dazu zwingt zu sagen, ich kann nicht mehr. Und ich sage zu vielen meiner Patienten, wissen Sie was, wenn Sie mir sagen, Sie können nicht, dann fragen Sie sich mal in der Tiefe Ihrer Seele, ob Sie wirklich wollen. Weil hinter dem ich kann nicht steckt meistens das ich will nicht. Tief verborgen, völlig unbewusst. Und ich bin so fies, ich weise dann Menschen auch darauf hin. Ja. Und dann gebe ich Ihnen jetzt noch einen ganz schwäbischen Rat mit auf den Weg. Die Schwaben sind ja berühmt, berüchtigt dafür, dass sie so scharfe, scharfe Häuslebauer machen, die also dann leben, um zu arbeiten, das Arbeiten als Lebenssinn. Ich möchte es bitte genau umkehren. Arbeiten Sie, um zu leben. Denn wir arbeiten ja, damit wir das, was wir da erarbeiten, wenn wir nicht reich geerbt haben oder reich geheiratet, dass wir das nutzen für unseren Lebensunterhalt. Ja, aber wenn wir vor lauter Arbeiten gar nicht mehr zum Leben kommen, was nutzt es dann? Ja, dann freuen sich unsere Erben. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn unseres Lebens. Mein Sohn sagt immer, Sorgen sind gute Schwimmer, man kann sie nicht ersäufen. Damit hat er recht. Das heißt also, Alkohol in Maßen, wunderbar. Ich schätze einen guten Rotwein, Cabernet Sauvignon am allerliebsten. Aber wenn ich mich schlecht fühle, dann trinke ich keinen. Warum? Weil der Alkohol die bereits bestehende Stimmung verstärkt. Und der Kater am nächsten Morgen oder das miese Aufwachen, das ist so unendlich furchtbar, dass man das wirklich nicht braucht. Und ein paar andere Dinge brauchen wir auch nicht. Wir müssen uns keine Sorgen machen und wir sollten auch nicht grübeln. Weil es kommt meistens nämlich immer deutlich weniger furchtbar, als wir uns das vorstellen. Und es greifen keine 5 Tage gleichzeitig an, sondern immer nur einer. Also nutzen Sie Ihre Zeit besser, als sich Sorgen zu machen. Denn es ist noch was Fieses. Je mehr wir uns Sorgen machen, je mehr wir grübeln, je mehr wir den negativen Gedanken nachhängen, umso mehr kriegt unser Unterbewusstsein das Gefühl, naja, solche Erfahrungen will der jetzt. Und dann sorgt das Unterbewusstsein dafür, dass wir solche Erfahrungen dann auch bekommen. Das ist nämlich unser braver Diener. Also beschäftige ich mich nicht mit Sorgen machen. Ganz sicher nicht. Angst ist ein schlechter Berater. Haben Sie das Gefühl, Sie haben was zu lachen in Ihrem Leben? Ich hoffe doch sehr. Falls dem nicht so ist, dann kaufen Sie sich irgendein schönes Witzbuch. Denn wir können unsere Seele ein bisschen beschummeln. Wenn wir nämlich lachen, und sei es über noch so einen blöden Cartoon, dann werden damit automatisch Wohlfühlhormone in uns produziert. Und wenn wir diese Gags lang genug machen, dann haben wir unseren Körper davon überzeugt, dass das okay ist und dass das prima ist und dass sich das so gehört. Also blödeln Sie in Ihrem Leben. Ja? Ziehen Sie morgens irgendwelche witzigen Grimassen. Ich kenne das gut. Und ich lache auch herzlich gerne. Also, gerade dann, wenn Sie so das Gefühl haben, jetzt habe ich überhaupt nichts zu lachen in meinem Leben, ja, dann gucken Sie sich einen Ding- und Doof-Film an oder irgend sonst was, was Ihnen Freude macht. Es darf auch schwarzer Humor sein. Nichts dagegen. Mir ist noch was wichtig, dass Sie nämlich bitte zu sich nett sind. Es gibt eine ganze Reihe an Menschen, vor allem Frauen, die haben sich eine Gewohnheit draus gemacht, immer zu allen anderen nett zu sein, nur nicht zu sich selber. Zu der Sorte gehörte ich auch, aber ich habe was draus gelernt. Ich habe gelernt, dass es für mich sinnvoller ist, ich schaffe mir unterstützende, liebevolle und positive Beziehungen. Und diejenigen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie mich auslaugen, dass sie mir nicht gut tun, dass sie mir schaden, die beende ich. Die Freiheit habe ich nämlich. Ich bin nicht dazu verpflichtet, mich mit Leuten rumzuärgern, die nicht lieb zu mir sind. Und es steht schon in der Bibel, by the way, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es steht da nicht, liebe deinen Nächsten 5-mal mehr als dich selber. Denn wenn wir uns schon selber nicht leiden können, wie können wir denn erwarten, dass ein anderer uns mag? Darüber könnten wir in einer stillen Stunde mal nachdenken. Es muss immer von innen rauskommen. Dann reflektiert sich's auch im Außen. Und machen Sie sich auch mal ein paar Gedanken drüber, was Ihnen bleibt am Ende Ihres Lebens. Ich habe eine außerordentlich schlaue Oma gehabt. Das war eine Bäuerin. Keine Akademikerin, betone ich an dieser Stelle. Die hat gesagt, Kind, das letzte Hemd hat keine Tasche. Wir können nichts, aber auch gar nichts von unseren Besitztümern mitnehmen, wenn wir gehen. Wir können nur mitnehmen die Liebe, die wir erfahren haben, und wir können mitnehmen das Wissen, was wir uns angeeignet haben. Das heißt, unser Lebenszweck ist eigentlich zu lernen, und zu lieben. Und vielleicht wäre es von Zeit zu Zeit ganz gut, wenn wir uns entsprechend auch so verhalten. Und damit für uns alle, jeder für sich, festlegt, in welchem Tempo will ich mein Leben gestalten? Wo will ich meine Energie hineinfließen lassen? Und wo sage ich Nein, danke? Lernen Sie kurz und knackig, Ihrem eigenen Körper, Ihrer eigenen Seele wieder mehr zu vertrauen. Misstrauen Sie allen Experten. Sie wissen über sich am allerbesten Bescheid. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen jemanden, der Ihnen so ein bisschen auf die Sprünge hilft, dann holen Sie sich jemanden, der Sie liebevoll begleitet. Aber lassen Sie sich bitte von keinem Therapeuten und keinem Arzt Angst einjagen. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Berater. Es ist viel besser, Sie gehen in Richtung Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Freude, Zuversicht und Humor. In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, der unseren Blick von außen nach innen gewendet hat. Und es ist wahrscheinlich immer so bei einem solchen Thema, für die eine und für den anderen wird es vertraut und bekannt sein und eine Bestätigung von Annahmen, für jemanden anderen vielleicht unannehmbar, weil wir ja üblicherweise eine Medizin haben, die von diesen Bereichen, die man eben auf dem Röntgenbild oder in anderen modernen Untersuchungsgeräten nicht sehen kann, eben die Energie, die seelische Ebene, die Gefühle, davon kennt unsere Schulmedizin überhaupt nichts. Sie bewegt sich in erster Linie auf der rein körperlichen Ebene, bestenfalls noch, dass so die seelische Ebene dazugenommen wird, die Energieebene, die östliche Medizin ja seit Jahrtausenden berücksichtigt und kennt, wird bei uns ganz selten gesehen. In dem Sinn haben wir einen kurzen, knappen, gerafften Überblick bekommen über Energie, was Energie mit uns macht, welche Ebenen sie hat, auch wo sie sitzt, welche Gefühle zu den einzelnen Ebenen, den einzelnen Organen zugeordnet sind. Das ist vielleicht auch alles zu viel, wenn man das erste Mal hört. Es gibt einige Bücher von Ulrike Banis, wo Sie auch einiges nachlesen können. Die sind hinten am Büchertisch. Das eine heißt, wie wirkt psychosomatische Energetik? Alles Wissenswerte zum Energiecheck und zur Therapie, also die Langfassung von dem, was wir jetzt in aller Kürze gehört haben. Dann das erwähnte Buch über Erdstrahlen und Co. Ein Buch, das mir persönlich sehr gefällt, weil es so frech und so gegen die üblichen Klischees geschrieben ist. Das heißt, er will immer, sie fast nie. Wie können Paare dem Beziehungskrieg entgehen? Sehr erfrischend geschrieben. Und dann ein Buch über die Sucht, die unerfüllte Suche nach einem erfüllten Leben. Ja, wie immer gibt es die Möglichkeit, jetzt noch Fragen zu stellen, Anmerkungen, Ergänzungen zu fordern, Präzisierungen. Wer möchte einen Anfang machen? Der Dietmar bringt Ihnen das Mikrofon, damit es auch alle hier hören können. Bitte ganz hinten, ja.
Ist mein Mikro noch an?
Ja,
klar. Gut.
Hallo, guten Abend. Was mir bei dem Ganzen, also es war interessant alles, muss ich sagen. Ich vermisse die Hypnose bei dem Ganzen. Das wurde gar nicht angesprochen und ich denke, das müsste eigentlich auch eine große Rolle spielen bei dem ganzen PSE-Thema. Befassen Sie sich damit auch oder wie sehen Sie die ganze Thematik?
Ich selber mach keine Hypnose, weil mir dazu die Ausbildung fehlt. Ich weiß aber, es gibt eine Reihe an Kollegen, Beginnen und Kollegen, die PSE auch mit der Hypnose verbinden und es geht ganz vorzüglich. Also eine der Kolleginnen, die beides macht, das ist die Carola Deiss in Lindau und die hat außerordentlich gute Erfolge damit. Es ist nur einfach so, die Hypnose ist ein Verfahren, was sich dummerweise nicht für alle Menschen gleichermaßen eignet. Es gibt ja Menschen, die haben eine große Furcht davor, sich hypnotisieren zu lassen, weil sie dann das Gefühl haben, posthypnotische Suggestionen zu kriegen, die sie dann gar nicht mehr steuern können. Und sich auszuliefern in der Hypnose ist eben auch was, wovor bestimmte Charaktertypen eine deutliche Scheu haben. Und von daher ist es halt nicht ein Verfahren, was man jetzt jedem gleichermaßen empfehlen könnte. Aber sie macht eine selbstgesteuerte Hypnose und in der Kombination funktioniert sehr, sehr gut. Danke für den Hinweis. Ich denke, die Hypnose, die wäre auch sowas für die emotionale Ebene, aber natürlich auch für die mentale. Danke. Werde ich mal aufnehmen. Ich gehe mal mit der Carola nochmal fragen, wo genau sie sie platzieren würde. Gut. Ja, fragen Sie ruhig. Es gibt wirklich keine blöden Fragen, nur blöde Antworten und die kommen von mir. Also von daher, trauen Sie sich ruhig. Es bleibt ja, ja alles unter uns. Das
Mikrofon kommt, ja.
Genau, das Mikro kommt schon.
Ich hätte noch schnell eine Frage, sind von der Schilddrüse noch gesprochen. Kann sie vielleicht noch einmal kurz erwähnen, wie sie der Schilddrüse auf die Sprünge helfen verwendet oder wie man es am besten macht?
Ja, bei den Schilddrüsenfehlfunktionen, da gibt es ja eine ganze Menge. Also die Überfunktion zum einen, aber auch die Unterfunktion und dann die Autoimmunerkrankung von der Schilddrüse. Ganz klar schaut man natürlich zunächst mal, was wird aktuell gebraucht. Also wenn ich eine Überfunktion habe, dann kann es am Anfang hilfreich sein, schulmedizinische Medikamente zu ergänzen. Egal, was ich jemandem antue in der Therapie, frage ich aber immer den Körper, willst du das jetzt? Verträgst du das? Tut es dir gut? Die andere Variante wäre, dass man dann eben mit Jod oder Jodid oder mit entsprechend größeren Portionen Fisch versucht, dem Körper diesen Baustein Jod zur Verfügung zu stellen, aus dem er dann das Schilddrüsenhormon bastelt. Und dann ist bei mir natürlich immer im Vordergrund, ich gucke, ob er einen guten Schlafplatz hat und nicht zufälligerweise gerade im Bereich seiner Schilddrüse auf einer Störzone liegt. Das ist also immer am Anfang. Die Schilddrüse ist auch in der Psychologie ein Angstorgan. Das heißt, diese ganzen Schilddrüsenprobleme können auch mit Angst und Stress gekoppelt und getriggert sein. Also das wäre auch was, was ich auf jeden Fall vorschalte oder parallel zur schulmedizinischen Behandlung laufen lasse. Und auch über die Atmung kann man natürlich eine Menge machen. Und über Singen. Gut. Ja, bitte.
Bitte, ja.
Mikrofon kommt.
Zweiten.
Aha. Er macht hier Abendgymnastik, ist gut. Ja, genau.
Aber Frau Doktor, was sagen Sie zum Fernsehschauen? Also ist exzessives Fernsehschauen ein Energieräuber?
Exzessives Fernsehschauen ist ganz sicherlich ein Energieräuber, weil beim Fernsehen nämlich verschiedene unangenehme Phänomene zusammenkommen. Zum einen kann das Auge sich nicht mehr bewegen, sondern es starrt. Deswegen sagt man auch die Glotze. Durch dieses Starren werden die Augenbewegungen ausgeschaltet und das wiederum heißt, über die Augenbewegung geht ja auch die Verknüpfung mit unserem Gehirn. Also wir lernen in Bewegung am allerbesten. Und wenn es das Auge sich nicht mehr bewegen kann, weil es die Bilder, die schnellen, überhaupt nicht aufnehmen kann, dann schaltet das Gehirn auch ab. Also Fernsehen macht dümmer. Aber nicht nur das, Fernsehen macht auch fetter. Denn es gibt Untersuchungen, die belegen, dass wenn man lange Fernsehen guckt, dass dann der Stoffwechsel so weit runter reguliert, wir verbrauchen noch weniger Energie, als wenn wir schlafen. Also es ist irre. Ja, wirklich wahr. Also wir kriegen sozusagen eine Negativstenergie durchs exzessive Fernsehgucken. So. Und das ist natürlich vor allem dann ein Problem, wenn das eben Kinder und Jugendliche betrifft. Weil deren Gehirn ist ja eigentlich noch am Wachsen und sich entwickeln. Also von daher würde ich die Fernsehdauer wirklich reduzieren. Als ich Kind war, das weiß ich, Sonntagnachmittag durfte man Fury gucken. Ja, oder mal bezaubernde Genie. Ja, das waren so die Geschichten, die erlaubt waren, aber das war einmal in der Augsburger Puppenkiste, auch ganz toll, ja, Jim Knopf und Lukas. Ja, einmal in der Woche, vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde. Ich weiß, es ist schwer durchzuhalten in diesen modernen Zeiten mit was weiß ich wie vielen Programmen. Aber ich würde einfach eine gewisse Disziplin da meinen Kindern abfordern. Habe ich auch gemacht. Es gab Proteste, aber da kann man durch.
Ja, mir fällt ein, Miriam Meckl ist ja eine Professorin für Kommunikationswissenschaft Und sie beschreibt ganz eindrücklich an ihrem eigenen Beispiel, dass es natürlich heute auch zu viel Informationsinput gibt, also auch den, den man als gescheit und als gut erachtet. Also sie hat eben zum Beispiel auch dauernd gelesen, alles Mögliche in sich, sagt sie, aufgesaugt. Und das hat bei ihr unter anderem auch zu diesem Burnout geführt, weil es einfach nicht mehr verarbeitet werden konnte. Ich glaube, darüber spricht man heute auch oft wenig. Man spricht zwar, dass so in der Wirtschaft so Grenzen des Wachstums gibt, aber ich glaube, es gibt eben auch Grenzen in dem, was wir aufnehmen. Wir können nicht beliebig, und wenn die Information noch so gut und noch so gescheit, und sondern es braucht auch Zeiten, damit das wieder verdaut werden kann, wie das Essen verdaut werden muss.
Ganz genau. Also so dieser mediale Overkill, das ist sicherlich was, was uns an unsere menschlichen Grenzen bringt. Und deswegen plädiere ich immer für diese Balance. Also schon mal sich spannende Sendungen angucken oder auch ein spannendes Buch lesen oder auch die täglichen E-Mails, mit denen wir ja konfrontiert sind. Aber dann auch wirklich Zeiten, wo keine Medien da sind. Ja, wo wir rausgehen in die Natur oder wo wir uns einfach nur hinsetzen und mit uns sind. Uns selber und die Stille auszuhalten, das ist eine hochspannende Erfahrung. Die ist bedrohlich für manche Menschen, die sich von morgens bis abends nur bedröhnen. Aber es ist es wert, weil nur dann kommen wir ja zu uns.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, ja. Also, okay, zunächst hinten, dann
kommen wir zu Ihnen. Guten Abend. Wann lernt die Schulmedizin, dass es was anderes gibt als Messer und Medikamente?
Ich hoffe bald.
Und also das war schon eindrücklich, die Umdrehung der Reihenfolge. Ja. Wer hat es gesagt?
Hippokrates.
Also zuerst Gespräch.
Erst das Wort, dann die Arznei und dann erst das Messer.
Ja. Bei uns ist heute
umgekehrt. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Also ich hoffe, dass es die Schulmedizin bald merkt. Und ich denke, die Zeit arbeitet ja auch für uns, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, wird dieses Gesundheitssystem überhaupt nicht mehr finanzierbar sein. Also es wird vermutlich in einigen Jahren zusammenkrachen und dann kommt was Neues. Und dieses Bewusstsein ja auch bei den Menschen wächst. Und was Sie selber dazu tun können, ist ganz klar, dass Sie von Ihrem Arzt das auch einfordern. Dass sie sagen, hör ich zu, Junge, ich lasse mich nicht abspeisen mit einer Cortison-Tablette oder mit irgendeiner Injektion von Diclo oder indem er mich dann noch zu mehr Diagnostik schickt. Weil um was geht's denn, uns Menschen? Geht's darum, dass wir so eine Sammlung haben von Befunden, wo wir sagen können, okay, die und die degenerative Erscheinung habe ich jetzt in meiner Lendenwirbelsäule. Ich sage Ihnen was, wenn wir über 50 sind, so wie ich, und haben keine degenerativen Erscheinungen irgendwo, dann sind wir nicht gesund. Aber dieser Befund sagt doch nichts aus über unser Befinden. Und das steht im Vordergrund. Denn wir sind nun mal primär seelisch-geistige Wesen. Und wenn wir unsere geistige Software ändern, dann ändert sich auch in unserem Körper, in unserer Hardware was. Und ich möchte eigentlich allen meinen Kollegen gerne mal auch das Buch von Bruce Lipton ans Herz legen, über die Epigenetik. Intelligente Zellen heißt dieses Buch. Der beschreibt, dass wenn wir unser Denken und unser Fühlen ändern in Richtung gesünder, positiver, selbstverantwortlicher, dass dann unser Körper nicht die krankmachenden Gene anschaltet, sondern die gesund erhaltenden. Das finde ich revolutionär. Also das nur zum Stichwort, das haben sie geerbt. Ja, das hat schon die Oma gehabt, damit müssen sie jetzt auch leben. Nein, das müssen sie nicht.
Die Schulmedizin ist großartig als Notfallmedizin,
in was die bei
Unfällen und so machen kann, also unglaublich bewundernswert, aber eben relativ hilflos bei all dem, was chronische Erkrankungen sind, was man als Zivilisationskrankheiten bezeichnet. Da gibt es meist nur eben lebenslänglich Medikamente schlucken, das ist die Haupttherapie. Ja, hier vorne war die nächste Wortmeldung.
Genau. Er sprintet schon, er macht das gut.
Sie sprechen für mich da ein sehr wichtiges Thema an, so Balance finden im Ausgleich, Auszeiten nehmen, also zur Ruhe kommen, in die Natur gehen, Tageslicht genießen, und damit der Körper sich auch wieder entspannen kann und nicht so ständig wie der Hamster im Laufrad steckt. Ja. Wie ist das eigentlich mit Nachtarbeit? Ist die sehr energiefressend? Weil ich denke, gerade durch die Nachtarbeit sind diese Ausgleichsmethoden, wo man zur Ruhe kommt oder Körper auftanken kann, sehr, sehr wichtig. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja. Aber weshalb braucht man trotzdem mehr Schlaf? Also nicht Schlafstörung oder so, aber vermehrtes Schlafbedürfnis. Mhm. Ist das normal
als das Reaktion? Das ist tatsächlich normal, weil in dem Moment, wo wir nachts arbeiten, stellen wir ja die Bedürfnisse unseres vegetativen Nervensystems auf den Kopf. Unser vegetatives Nervensystem ist so gestrickt, dass es gerne tagsüber in der Aktivität ist, im Sympathikus, und nachts in der Ruhephase im Parasympathikus. So, das ist unser menschliches Tun eigentlich. So, und wir drehen es jetzt um, indem wir sagen, dann, wenn der Körper eigentlich sich erholen will, da gehe ich hin und mache als Krankenschwester meinen Nachtdienst oder arbeite sonst wo. Und tagsüber, wenn wir eigentlich aktiv sein sollten, dann lege ich mich zur Ruhe. So, das heißt, ich kämpfe also ständig gegen den eigenen Rhythmus meines Körpers an und muss mich überlisten, in der aktiven Phase dann zu schlafen. Und deswegen brauche ich dann länger, weil der Körper sich natürlich sträubt und sagt, hey, ich will ja eigentlich aktiv sein. Wo denkst du hin, dich jetzt da abzulegen in die Falle? Und die Erholungseffekte sind natürlich auch nicht so gut. Wenn wir also dem folgen, was unser natürlicher Rhythmus ist, dann geht es viel besser. Und der natürliche Rhythmus ist halt auch nicht gesteuert von Kunstlicht, sondern eigentlich, wenn jetzt halt so abends um 7 dann schon die Sonne untergegangen ist, dann können wir vielleicht noch bei Kerzenlicht, so wie früher unsere Vorfahren, noch 1, 2, 3 Stündchen vielleicht wach sein, aber dann sollten wir schlafen. Man hat früher immer gesagt, vor Mitternacht, der Schlaf sei am gesündesten. Ich habe jetzt eine neue Forschung gelesen, da stand vor 10 sogar. Da hätten wir dann aber schon irgendwie ein Problem alle miteinander heute, ne?
Ja, bei diesen Kochrezepten ist ja öfters vorgekommen, also sowohl den persönlichen Tagesrhythmus zu finden, Kurzpausen, Mittagspausen, dass man das eigene Tempo findet. Und ich denke, das ist heute sicher ein Hauptgrund für Stress und Burnout, dass wir andauernd durch unsere Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen eben gegen das eigene Tempo und gegen den eigenen Rhythmus verstoßen. Und klar, der Körper ist sehr geduldig, der macht es eh sehr lange mit, aber irgendwann streikt er dann auch. Ja.
Also es gab eine Formel, die mir selber sehr gefallen hat, weil die mir spontan einleuchtete. Die hieß nämlich 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten und 8 Stunden für sich leben, sonstiges. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay Ulrike, das versuchst du jetzt einfach mal. Du strebst es jetzt an. Und es gibt viele Tage im Jahr, wo mir das gelingt. Kommt natürlich hinzu, ich habe wirklich ein Schlafbedürfnis wie ein Kleinkind. 8 Stunden kostet mich keine Mühe. Ganz im Gegenteil, dann kann ich aber auch 8 Stunden richtig wach sein. Und dann 8 Stunden noch für andere Aktivitäten. Also nur mal so als Idee. Das heißt jetzt nicht, dass das morgen gleich klappen muss, aber wenn Sie sich das im Hinterkopf behalten, dann haben Sie zumindest mal so eine Marschrichtung, in die es gehen könnte.
Okay. Ja. Noch einmal die
genau. Er darf Gabi Spritzer.
Zum Licht als positiver Einfluss. Reicht es, wenn ich auch jetzt zum Beispiel im Büro sitze, am Mittag das Fenster öffne und das Licht so hereinkommt? Mhm. Hat es auch schon einen positiven Einfluss oder müsste ich mich bewegen im Licht? Wenn dieses
Licht Ihnen sozusagen durchs Auge durchfällt und hinten Ihre Netzhaut berührt und auch über die Haut Kontakt mit Ihnen hat, dann ist es zumindest schon mal sehr positiv, weil es ein Gegengewicht geben gegen das Kunstlicht. Optimal wäre natürlich die Bewegung dabei, aber bitteschön, ja. Optimal wären noch viele andere Dinge, Aber da fallen wir bitte nicht schon wieder in den Perfektionismus. Ja? Wenn so kleine Puzzlesteinchen schon mal passen, da sind wir schon hochzufrieden.
Noch eine Frage wegen den Killerzellen, die Sie da angesprochen mhm. haben. Die sind nur in der Nacht quasi aktiv, ja. nicht am Tag. Ja. Das heißt, im Schlaf. Mhm. Und genau. Wenn ich zu wenig Schlaf habe?
Wenn ich zu wenig Schlaf habe, dann habe ich natürlich zu wenig Zeit, damit die da unterwegs sein können. Also das ist so eine der Aktivitäten im Parasympathikus, im Vagus, in der Schlaf- und Ruhephase. Da schlafen wir zwar oder ruhen uns aus, aber in unserem Körper, da ist High Life. Da wird verdaut, da wird entgiftet, da wird ausgeschieden, da wird Zellreparatur gemacht. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir ausreichend schlafen. So diese Überdrehten, die sagen, 4-5 Stunden Schlaf reichen mir völlig, ist schon viel zu viel, die zehren da an ihren Reserven.
Nacht arbeiten, oder?
Also, dass die bei den Nachtarbeitern ist es zumindest schon so, dass die irgendwann ihre Schichten auch wechseln sollten. Also man weiß wirklich von Menschen, die über lange, lange Jahre nur nachts arbeiten, dass die doch deutlich vom Immunsystem anfälliger sind. Leider. Danke.
Hier vorne ist noch eine Wortmeldung in der ersten Reihe.
Mal eine Frage. Jetzt hört man bei älteren Menschen, dass die nicht mehr so viel schlafen können. Mhm. Aber die können, haben dann halt nicht mehr die Zeit für die Killerzellen. Oder?
Nein, es ist so, ältere Menschen, die brauchen nicht mehr so viel Schlaf.
Brauchen sie wirklich denn nicht?
Die brauchen dann wirklich Aha. nicht mehr so viel Schlaf. Die gehen aber her. Und das ist auch eine Beobachtung bei älteren Menschen. Die schlafen in der Nacht nicht mehr so viel. Denen reichen da 5 Stunden. Aber gucken Sie sich mal ältere Menschen an. Die legen sich zwischendurch mal hin. Die tauchen auch mal am Nachmittag in so eine Schlafphase ein. Und damit in eine Regenerationsphase. Also von daher muss man das jetzt auch nicht extrem betrachten, sondern einfach immer nur in der Näherung.
Ja, vielleicht ist es auch für uns langsam an der Zeit, irgendwie den Übergang in die Schlafphase zu schaffen. Ich habe keine Uhr, aber ich habe das Gefühl, dass das ein guter genau. Punkt ist, hier diese Veranstaltung zu beenden. Ich habe noch ein paar Hinweise. Zunächst möchte ich mich aber noch einmal ganz herzlich für diesen engagierten und lebenspraktischen, lebensnahen Vortrag ganz herzlich bedanken.